Meine Damen, meine Herren, liebe Agentinnen und Agenten da draußen, es ist soweit. Vielleicht seid ihr jetzt verwirrt oder aufgebracht, wütend oder anderweitig emotional berührt, aber das ist okay, denn Sean Connery ist zurück. Und ihr werdet jetzt sagen, halt, Moment, Sean Connery, der war ja schon da für viele Filme und dann war er weg und dann war er wieder da für Diamantenfieber und dann war er wieder weg. Das stimmt genauso, aber es stimmt auch nicht. Denn Diamantenfieber war tatsächlich der letzte Connery-Film im offiziellen Kanon. Auch wenn mir übel wird, wenn ich das Wort Kanon bei James Bond benutze. Aber in diesem Jahr, in dem wir sind, im gleichen 83, erscheint nicht nur James Bond Octopussy, über den wir hier in ein paar Wochen sprechen. Es wurde auch heimlich ein weiterer Bond geschmiedet. Das ist kein echter Bond, daher kennen wir diesen hier, also den kennen angeblich viele gar nicht. Aber alle anderen sind von Aeon Productions und dieser hier von Thalia Films. Also es ist ein für sich alleine stehender Film mit den bekannten Charakteren, aber teilweise von anderen Darstellern. Das liegt am komplizierten Rechtestreit, den ich hier nicht ewig aufdrösele. Aber daher das Wichtigste für euch. Erinnert ihr euch an James Bond Feuerball, den vierten Bond aus den 60ern? Das hier ist Feuerball. Nur als Remake und ungefähr 20 Jahre später. Es ist der gleiche Bond, es ist die gleiche Rahmenhandlung, aber eine unterschiedliche Adaption des gleichen Stoffes. Und was Sean Connerys Bond so erlebt hat, also was er schon mal erlebt hatte, nur jetzt anders, das erzählt euch jetzt der Mirko.
Der Film beginnt ohne Umschweife in einer Trainingssimulation, in der der alternde Bond dank klassischer Macho-Manier getötet wird. Dessen Chef M ist davon wenig begeistert und schickt Bond daher in ein Sanatorium, um seine ungezügelten Lebensgewohnheiten loszuwerden. Währenddessen entführt Spectre unter Blofelds Ägide zwei Nuklearsprengköpfe unter fragwürdig sinnvollen Umständen mit Hilfe des Air Force-Mitglieds Jack Petacci und erpresst damit diverse Länder um massive Summen Geld. Zuständig hierfür sind die Nummer 1, Maximilian Largo, und die Nummer 12, Fatima Blush. Wenig überraschend wird Bond dieser brisante Fall übertragen. Dieser reist nach Nassau und trifft dort ein erstes Mal auf Fatima Blush. Ganz unerwarteterweise kommen sich die beiden auch körperlich näher, als die Nummer 12 Bond auf einen Tauchausflug einlädt. Ihr Plan, Bond durch ferngesteuerte Haie töten zu lassen, schlägt dennoch gänzlich fehl. Bond entkommt den Haien und stolpert direkt in die nächste Romanze, die ihm kurz darauf unwissend das Leben retten wird, da sie sich für ihr Hotelzimmer entscheiden. In Bonds hat Fatima Blush mittlerweile eine Sprengladung platziert, die ohne Bond zu töten nur wirkungslos in die Luft geht. Unterdessen erhält Bond die Mitteilung, dass die Yacht des verdächtigen Maximilian Largo nach Frankreich ausläuft. In Nizza angekommen, versucht Bond über Jack Petaccis Schwester Domino an Largo ranzukommen. Über ein Charity-Event in Monte Carlo gelingt ihm dies. Er kommt mit Largo ins Gespräch und kann Domino von dessen bösen Absichten und ganz nebenbei von dessen Mord an ihrem Bruder überzeugen. Auf dem Event noch lädt Largo Bond auf dessen Yacht zum Essen ein. Fatima versucht unterdessen erneut erfolglos Bond zu töten und wird daher folgerichtig von ihm in die Luft gesprengt. Das tragische Schicksal eines Handlangers. Auf der Suche nach den Bomben wird Bond entdeckt und gerät eher ungewollt auf Largos Yacht. Dieser lädt ihn allerdings direkt ein, dort zu bleiben. Die Yacht macht Kurs auf Nordafrika, was Bond kurzerhand an seine Kollegen funken kann. Wie praktisch. Vor Ort wird Bond von Largo in dessen Festung Palmyra in Ketten gelegt und die mittlerweile aufgeflogene Domino soll dort an Einheimische als Sklavin verkauft werden. Schwierig. Doch Largo. Bond entkommt, rettet Domino und springt per Pferd von der Festung. Und das ist kein Scheiß, das passiert wirklich so im Film, schaut euch das mal an. In guter alter Villain-Manier hat Largo Bond noch erzählt, dass sich die erste Atombombe in Washington befindet und diese kann dann daraufhin entdeckt und entschärft werden. Die zweite Bombe plant Largo in einer verborgenen Grotte vor der äthiopischen Küste zu platzieren. Warum, das haben Johannes und ich bis heute nicht so ganz verstanden. Largo wird von Bond und den Marines, die mittlerweile dazugekommen sind, gestellt und nach kurzem Hin und Her überraschend von Domino per Harpune erschossen. Bond entschärft den Sprengkopf und die Welt wurde ein letztes Mal durch den Connery Bond gerettet.
Ja, danke Mirko und du kannst gleich weitermachen, denn du kannst nachtragen, was ich nicht gemacht habe im Intro. Von wem ist denn dieser Film gemacht worden?
Ja, der einzige James Bond in den 80ern außerhalb Eon Productions wurde gemacht von Irvin Kershner und er hat dafür ganze 36 Millionen Dollar bekommen. Wie ich das so im Kopf habe, ist das tatsächlich ein bisschen mehr als der ebenfalls in 83 erscheinende Film Octopussy und hat etwas weniger eingespielt. Was genau, das werdet ihr in ein paar Wochen erfahren. Aber das Einspielergebnis von Never Say Never Again liegt bei 160 Millionen Dollar, also das war definitiv auch ein ziemlich bahnbrechender Erfolg.
Das stimmt. Und ich weiß nicht, wie ich mich fühle dabei. Aber dazu in ungefähr 50 Minuten mehr. Der Titel, Never Say Never Again, hast du gerade schon gesagt, sag niemals nie. Und es gibt zwei Versionen, warum er so heißt. Hast du eine davon?
Von einer habe ich gehört. Das hat mit seiner Ex-Frau zu tun, der er damals sagte, er würde nie wieder James Bond verkörpern. Und nachdem er diesen Film hier gedreht hat, sagte sie zu ihm wohl, Never Say Never Again. Und das haben sie dann so cool gefunden, dass sie das übernommen haben. So die Überlieferung der Geschichte, die ich gesehen habe.
Die Legende. Die zweite Version wäre, dass Ian Fleming mal das Zitat gesagt hat, sag niemals nie zu Abenteuern, sag immer ja, andernfalls führt das zu einem wirklich langweiligen Leben. Was davon jetzt am Ende stimmt oder ob er einfach nur so heißt, wie er heißt. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde den Titel nicht schlecht. Es ist wenigstens nichts mit Sterben oder Leben oder Tod. Ich finde ihn okay, zumal sie ihn ja auch nicht Feuerball 2 oder Waterball oder Thunderball so und so genannt haben.
Ja, Gott sei Dank. Also ich muss ehrlich sagen, gerade in Bezug darauf, dass es ja wirklich Public Knowledge war, wie der geneigte Brite sagen würde, dass Sean Connery jetzt nicht unbedingt im Guten mit dem ganzen James-Bond-Franchise abgeschlossen hat und er eigentlich relativ klar gemacht hat, dass er eigentlich schon den vorletzten Film nicht mehr machen wollte und das einfach nur wegen unfassbar großer Gagen gemacht hat. Also aus diesem Grund finde ich eigentlich diesen Titel noch fast viel besser als einfach nur klangmäßig gut. Also der hat ja auch, wenn man das möchte, so ein bisschen was zum Reininterpretieren. Ich finde ihn super. Er hat eine Meta-Ebene, ja.
Und das war jetzt extra nicht eine Meta im Film. Also ja.
Ja, speziell, ich glaube, die letzte Line ist es ja, wo auch die vierte Wand dann nochmal kurz durchbrochen wird. Also ich finde es gut gemacht. Mir hat es gefallen. Das kann ich schon mal kurz vorwegnehmen. Dieses Ende, das hat mir sehr gefallen.
Apropos Ende, einen Anfang gibt es nicht wirklich, zumindest kein Intro, wie wir es bisher kennen. Es wurde angeblich eins produziert, das wurde aber nicht genutzt. Es gibt aber einen Song von Lainey Hall, Never Say Never Again, wie der Titel des Films.
Ja, genau. Oh. Der Song, der übrigens von, ich glaube, wie heißt sie noch? Bonnie Tyler, abgelehnt wurde, weil sie ihn scheiße fand.
Ich finde ihn nicht überragend. Ich finde die Hook ganz cool, sagt man so im Musikjargon.
Ich weiß glaube nicht im Pop, aber dafür bin ich nicht gut genug ausgebildet in dem Bereich.
Er ist nicht überragend so, aber er ist für mich im Mittelfeld der Bond-Songs. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht.
Ja, ich finde ihn nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, bin aber nicht ganz bei dir. Ich muss ehrlich gestehen, das ist für mich bislang der schwächste Song von allen Bond-Songs, die wir bisher hatten.
So, geile Einleitung. Jetzt, ich verstehe, also, was du meinst. Ich bin nicht ganz bei dir. Bei mir ist er ganz unten.
Ja, tatsächlich, weil ich finde ihn nicht komplett scheiße. Es ist nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, mach diese gruselige Musik aus. Aber er ist mir sowas von scheißegal. Das finde ich eigentlich fast noch schlimmer. Und also es gibt halt fast nichts Schlimmeres, als wenn dir etwas egal ist. Wenn du Musik hörst und du sagst, ja, ob das jetzt hier läuft, Fahrstuhlmusik oder, keine Ahnung, Katzengeschrei. Es ist mir eigentlich Wumpe. Das ist schon. Nee, also der hat von mir auch tatsächlich keine gute Bewertung bekommen.
Was eine fabelhafte Bewertung verdient bei diesem absurden Film. Der ist strange, der Film, warum es ihn gibt, wieso er da ist. Aber dennoch, der Cast ist krass.
Ja,
können wir definitiv. Das so unterschreiben?
Das würde ich so komplett unterschreiben.
Vor allem ist es ja auch das einzige. Ja doch, also das erste und einzige Bond-Remake, das jemals erschienen ist. Also, wie gesagt, Sean Connery ist dabei, aber halt nicht Desmond Llewelyn und, jetzt muss ich den Namen mir merken, Bernard Lee und Lois Maxwell. Ich habe alle drei drauf.
Stark. Ja, das stimmt. Also ich war gerade kurz am skeptisch in die Kamera schauen, was du bei der Art und Weise, wie wir aufnehmen, nicht sehen konntest. Ich hatte kurz noch gedacht, es gab 67 noch Casino Royale, der ja später dann nochmal neu erschienen ist.
Das war
Dadurch,
ja auch
dass
eine
das
Parodie.
aber. Nee, es gab einmal Casino Royale und es gab, glaube ich, nochmal irgendeinen anderen, der dann eine Parodie war. Aber ich meine nicht, dass das Casino Royale war. Ich kann mich da jetzt aber auch
War das so
irren.
ein ganz beschissener Fernsehfilm?
Es war so ein Fernsehfilm, ja, genau. Also den könnte man, wenn man ganz penibel ist, da vielleicht noch mit reinzählen. Aber
Ja, okay.
ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor.
Halber Punkt. Ernst Stavro Blofeld wird gespielt von Max von fucking Sydow.
So nennt man ihn ja.
Auf
Ja,
der Straße. Wie krass ist das denn bitte?
wenn es eine Sache gibt, die ich an Max von Sydow und an diesem Film zu kritisieren habe, dann ist es, dass Max von Sydow nicht oft genug vorkommt. Jede einzelne Szene, in der er da war, und ich bin jetzt nicht so ein riesenkranker Fan von ihm, dass ich sage, oh, alles, was der anfasst, ist Gold. Aber alles, was er in diesem Film angefasst hat, war Gold. Also, der hat sofort so eine krasse Präsenz auf dem Film gehabt. Das ist der Hammer gewesen. Also, ich habe sofort das Gefühl gehabt, gib mir mehr von diesem Charakter. Zeig mir mehr. Also, wow. Das hat mich wirklich phasenweise fast sprachlos gemacht.
Wer gerade nicht weiß, wer das ist, in jüngerer Vergangenheit unter anderem Shutter Island oder Game of Thrones auch. Da war ja der dreieugige Rabe. Maximilian Lago wird gespielt von Klaus Maria Brandauer. Und den mochte ich extrem gerne, auch wenn ich den Namen noch nie in meinem Leben gehört habe.
Ich habe danach mal gegoogelt und der hat, also lebt auch noch, der Gute, da kommen wir auch gleich noch zu, wer dann hier alles aus dem Cast noch am Leben ist. Klaus-Maria Brandauer lebt nicht nur, sondern er ist, soweit ich weiß, auch immer noch aktiver Theaterschauspieler, unter anderem in Wien und Berlin. Und ja, hat sich in Deutsch, so wie man das raushörte, selbst synchronisiert, was ich auch immer sehr schön finde. Hat mich erstmal ein bisschen kalt gelassen, mich dann aber später abgeholt, aber dazu gibt es dann in der Bösewicht-Inhaltsstruktur dieses Podcasts später mehr.
Von mir auch und dennoch stimme ich da jetzt schon zu, weil ich genau weiß,
Wunderbar.
in welche Richtung das geht. Felix Leiter ist zurück.
Geil.
Ich liebe Felix Leiter. Von mir
Ohne
aus keine
Scheiß.
Spin-off-Serie, die nur K008 Felix Leiter heißt. Mir scheißegal. Ich liebe
Ohne
Felix.
Scheiß.
Ich freue mich wie ein Kind, wenn der auftaucht. Ich weiß nicht mal warum. Das ist jedes Mal wer anders. Mal ist er klein und dick und weiß. Jetzt ist er größer, kräftiger und schwarz. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe Felix Leiter.
Ich kann es dir auch nicht sagen, aber es geht mir exakt genauso wie dir, als er auftauchte und als ich hörte, oh Felix, dachte ich so, ey geil, ey, das ist doch schon wieder, das kann doch schon, so kann es weitergehen. Also ich habe mich wirklich wie so ein kleines Kind gefreut, ich habe sogar laut gesagt, cool. Dachte so, ey geil, Leiter ist wieder dabei. Also der ist ja total irrelevant eigentlich. Also der
Komplett.
kommt, aber ich weiß nicht, den finde ich einfach cool.
Er müsste nicht mal einen Namen haben. Das kann halt in jedem Film irgendein anderer Henchman von Bond sein, der gerade irgendeine lokale
Ja,
Polizeieinheit leitet.
irgend so ein Typ, der gerade bei der CIA ein Praktikum macht oder so. Mir egal, aber bitte lasst uns irgendein CIA-Dude immer da. Das ist schon cool.
Ist ein ehemaliger Footballer der San Francisco 49ers. Deswegen bist du wahrscheinlich ganz besonders gehypt gewesen,
Ja, unbedingt, denn
als du
bekanntermaßen,
Bernie Casey erkannt hast.
ja, man sieht es mir an. Ich habe auch in den 70ern schon American Football ganz aktiv verfolgt. Musste aufgrund einer Rückenverletzung meine aktive Karriere in den 50ern beenden. Nee, habe ich auch danach erst gelesen, aber finde ich immer wieder schön.
Alec McCohen spielt Q. Der war noch mal bei Gangs of New York dabei, am Ende seines Lebens. Auch schon ein bisschen her. Miss Moneypenny von Pamela Salem kenne ich ehrlich gesagt nicht. Du schreitest ein, wenn irgendwas falsch ist.
Nee, bislang nicht.
Barbara Carrera ist ein krasser Name.
Absolut.
Die Barbara Carrera. Das ist das einzige Mal, dass eine Darstellerin oder ein Darsteller aus einem James Bond-Film für einen Golden Globe nominiert war. Ausgenommen irgendwelche New Star Awards oder so. Aber sie war tatsächlich beim Globe als beste Supporting Actress nominiert.
Nicht schlecht, dafür hat der Film allerdings keine einzige Oscar-Nominierung. Da steht er den anderen Filmen in etwas nach.
Was für
Bei
ein
Octopussy weiß ich
Loser-Film.
es fairerweise noch nicht. Also da.
Kim Basinger spielt auch mit, die ist Domino Petacci. Domino kennen wir noch, aber es ist eine andere Domino. Die hat unter anderem als Vicky Vale in Batman mitgespielt, 89 oder in 8 Mile, und hat einen Oscar bekommen für L.A. Confidential und ist damit das erste Ex-Bond-Girl, das einen gewonnen hat. Und da stand erstes, aber ich glaube, Halle Berry müsste zumindest auch einen haben, ne? Die war doch auch irgendwann Bond-Girl.
Hat Halle Berry nicht sogar ihren Oscar in demselben Jahr gewonnen, in dem sie auch den Razzie gewonnen hat und hat den also auf eine so unfassbar sympathische Art und Weise entgegengenommen, dass man sie dafür eigentlich nur lieben kann. War das das Jahr danach?
Ich glaube, sie hat doch geweint bei der Oscar-Verleihung und hat dann quasi genau die 1:1 kopiert bei den Razzies und so getan, als würde sie einen krassen Award bekommen und hat geweint und konnte kaum reden.
Absolut. Und das ist übrigens Paradebeispiel dafür, wie man mit sowas umgeht. Also, ich meine, ich finde es schon krass, da gehört einiges dazu. Aber Hut ab. Also, so eine sympathische Reaktion. Echt Hammer.
Also, wen habe ich vergessen? Edward Fox ist M. Der hat bei Brücke von Arnhem mitgespielt. Und er war bei Johnny English vor ein paar Jahren. Und das ist die Überleitung für dich.
Ja, Johnny English, gespielt von Rowan Atkinson, der auch hier zu sehen ist. Und das in seinem allerersten Film.
Sir Rowan Atkinson, glaube ich. Ich glaube, er ist Ritter.
Ja, das würde mich nicht, also es würde mich wundern, wenn das nicht wäre, stimmt.
Keine weiteren Fragen. Rowan Atkinson ist dabei. Mr. Fucking Bean spielt in diesem Film mit und er spielt Mr. Bean. Ich kann nicht erklären, warum, aber er spielt Mr. Bean.
Das könnte daran liegen, dass Rowan Atkinson einfach ein wirklich verboten krankes Talent für Comedy hat. Also es gibt auch Live-Shows und Solo-Shows von ihm. Es ist lächerlich, wie gut dieser Typ Comedy-Timing beherrscht, wie gut der Typ praktische Comedy beherrscht. Es ist wirklich lächerlich.
Und er hat also zwei kurze Szenen in diesem Film. Bei jedem anderen Schauspieler der Erde hätte ich gesagt, Digga, also es ist halt immer noch ein Actionfilm und so ein bisschen ernst, übertreib's nicht, weil das ist halt ulkig komisch bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber niemals bei ihm. Also
nee, ohne Scheiß. Also es ist auch. Mir hatte dieser Film phasenweise zu viel Klamauk. Aber nicht eine Szene von Rowan Atkinson führt mich zu dieser Annahme. Zu der Meinung, dass es zu viel Klamauk ist. Das
und
ist die genau
waren Klamauk
perfekt.
Pur.
Ja. So. Also definitiv. Also das war mir fast schon wieder zu wenig Rowan Atkinson, obwohl ich auf der einen Seite sage, es ist mir ein bisschen zu lächerlich manchmal, aber Rowan Atkinson hätten sie trotzdem gerne mehr einstreuen können. Wirklich genial.
Das ist der Cast. Ich find's krass.
Ich auch.
Also es ist wirklich so ein random Film, der aus dem Nichts auftaucht und danach auch wieder verschwindet, ist es wirklich ein geiler Cast.
Absolut, absolut. Und wir haben da auch noch diverse Menschen, die aus diesem Cast leben, Gott sei Dank. Und zwar unter anderem die Physiotherapeutin in der Klinik ganz am Anfang, Prunella G. Valerie Leon, die Dame, die Bond auf den Bahamas verführt. Rowan Atkinson offensichtlich. Auch Miss Moneypenny, Pamela Salem lebt noch, Edward Fox ebenfalls, Kim Basinger auch und natürlich Barbara Carrera, denn unsere Bond-Damen dürfen ja nicht sterben, das wissen wir. Und auch hier, ich glaube, das dürfte jetzt der zweite Bösewicht sein, der bislang noch lebt, oder Bösewicht-Darsteller, der noch lebt, Klaus-Maria Brandauer, wie erwähnt, immer noch aktiv, immer noch am Leben, Gott sei Dank, hoffentlich auch noch für längere Zeit. Ich habe mir ein paar Interviews und eine kleine oder so eine halbe Doku von ihm angeschaut. Ist ganz spannend, also kann ich nur empfehlen. Ist ein sehr streitbarer, aber auch unfassbar talentierter Mensch.
Bevor wir zu den Hintergründen und Drehorten kommen, fällt mir sogar noch was ein zu Edward Fox, der M spielt. Und zwar bei Johnny English, ich kenne zumindest die Szene noch. Also Johnny English, wer es nicht kennt, das ist wiederum eine Parodie auf James Bond. Er ist Johnny English, er ist ein extrem tollpatschiger Agent, was ziemlich geil ist. So. Und in dieser Szene sind Charles Dance, Edward Fox und Michael Gambon, bekannt als Dumbledore, sitzen als altgediente Legendenagenten irgendwie in so einem Raum. Und Johnny English tötet sie aus Versehen in einer schwierigen Szene mit einem Kugelschreiber, mit einer Kugelschreiberbombe. Das ist keine wirkliche Absicht, aber es ist extrem witzig. Es ist sehr weirde Schauspiellegenden in einem Raum.
Ich muss alleine jetzt schon wieder lachen, nur weil ich drüber nachdenke. Also Johnny English, mit Sicherheit nicht unbedingt Comedy für jeden, weil es wirklich phasenweise sehr klamaukig ist. Ich muss sagen, mir gefällt es total. Mir gefiel auch der neueste Teil, der ein bisschen Schelte abbekommen hat. Ich kann es nur empfehlen.
Wie immer im zweiten Teil darf der Mirko beginnen, denn wir waren wieder an einigen Orten und auch an einigen schon bekannten Orten der James-Bond-Reihe.
Das stimmt, allerdings ist über diesen Film insgesamt nicht allzu viel bekannt, beziehungsweise nicht allzu viel in ganz, ganz kurzer Recherche zu finden. Gedreht wurde unter anderem an der französischen Riviera, also das an sich schon mal ganz nice. Das musste unter anderem auch für Nordafrika herhalten. Wir haben auch erneut auf oder in Nassau auf den Bahamas gedreht und da haben wir ebenfalls erneut das Clifton Pier gesehen. Das war vorher auch schon in Thunderball zu sehen. Die Festung Palmyra, die befindet sich eigentlich ebenfalls in Frankreich, Antibes, genauer gesagt der Ort, und heißt im echten Leben Fort Carré. Largos Schiff, also die Flying Saucer, ist eigentlich die Yacht Kingdom 5KR. Und dazu habe ich einen Not-so-Fun-Fact, denn diese Yacht gehörte Adnan Khashoggi. Und ich glaube, der Johannes, der hat ein Follow-up dazu.
Das stimmt, also armer Adnan Khashoggi halt ein Waffenhändler. Und ich finde es, also nicht geil, aber spannend, dass die, glaube ich, in den Abspann dann einfach geschrieben haben, danke AK oder so.
Ja, auch, also ein bisschen ironisch, dass es AK ist.
Und tatsächlich hat die Yacht später jemand gekauft. Ein junger, aufstrebender Immobilienhändler aus den Vereinigten Staaten. Denn dieses Schiff gehörte später Donald Trump, der es dann die Trump Princess genannt hat.
Ja. Übrigens hatte der Adnan noch so einen mehr oder minder berühmten, später berühmten Neffen. Der hieß Jamal mit Vornamen. Jamal Khashoggi, nämlich der Neffe von Adnan Khashoggi.
Ist das jetzt ein Gag oder?
Nein, das ist ein Fakt.
Oh, krass, okay.
Das ist ein Not-so-Fun-Fact. Also der Neffe des Besitzers der Yacht ist Jamal Khashoggi gewesen.
Ja. Ich glaube, aktuell gehört sie auch wieder irgendeinem saudischen Prinz, oder?
Genau, und zwar Prinz Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz von Saudi-Arabien. Der, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 45. reichste Mann der Welt. Ja. Respekt. Also, ich sag mal, das ist pure Nachhaltigkeit, ne? Dass da auch gebrauchte Yachten noch gekauft werden. Muss man ja auch mal anerkennen.
Ich find's aber jetzt no joke. Also, ich find's spannend, dass so eine Yacht so lange eine Laufzeit hat, weil ein Auto ist halt nach 10 Jahren hin. Und die Yacht ist ja jetzt anscheinend 50 Jahre später immer noch im Vollbetrieb oder 45 Jahre. Aber die wird also auch da schon eine Weile im Betrieb gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, so elendig lange wird sie da gar nicht im Betrieb gewesen sein. Und ich meine, das Ding kostet halt auch ein bisschen mehr als ein keine Ahnung, Fiat Punto. Da lohnt es sich schon eher, die mal ein bisschen in Stand zu halten, anstatt zu sagen, ja gut, jetzt ist hier der Reifen auch noch im Arsch, der kostet 20 Mal mehr als das Auto. Holen wir uns ein anderes. Also, ja, ich fürchte, daran liegt das. Ich habe noch einen letzten Ort, und zwar das Shrublands Health Spa, das wir ganz zu Beginn des Films sehen. Das befindet sich tatsächlich in England, zwar eher gesagt in Lutton, und es ist das Lutton Hoo, was ein ganz komischer Name ist für ein Schloss, Gemäuer oder whatever. Also, das war's zu den Orten.
Es sind aber ein paar schöne dabei, auch wenn sie teilweise nur Sets sind. Wir haben zwei, drei Verfolgungsjagden. Die spannende habe ich mir mal rausgepickt. Die mit dem Motorrad, die fand ich, sah phänomenal aus.
Ja, im zweiten Teil. Und der erste Teil war ein Schnittgewitter, das mich wirklich fast zum Kotzen gebracht hat. Und da muss ich wirklich sagen, da war ich fast sauer. Weil ich den zweiten Teil dieser Verfolgungsjagd, also ab der Tunnelszene, wirklich gut fand. Aber vorher, also hast du gemerkt, dass sie teilweise Szenen aneinander geschnitten haben, die so nicht mal vom Set her irgendwie passten, einfach weil sie es nicht ordentlich filmen konnten. Das fand ich wirklich gruselig. Und das war so die ersten 30, 45 Sekunden dieser Verfolgungsjagd, würde ich schätzen. Und danach war sie richtig, richtig geil.
Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, meine ich mich erinnern zu können, dass es so ein bisschen, also er springt hier irgendwie von der Treppe runter und fährt plötzlich mitten auf dem Marktplatz oder so.
Genau sowas. Aber und das war halt die ersten 30 Sekunden, glaube ich, 6, 7, 8 Mal. Also es ist mir beim ersten Mal direkt aufgefallen und danach konnte ich, also so ein Can't-Unsee-Ding. Und danach habe ich drauf geachtet und es ist wirklich, also das hat mich richtig abgefuckt, weil ich mir dachte, okay, also dann macht's halt weniger spektakulär, aber wenigstens irgendwie sinnvoll. Das war wie so ein, ja, keine Ahnung, 80er Jahre Parodie-Action-Rumgeballer vom A-Team. Nicht bondwürdig.
Ich fand, er ist gut gefahren.
Ja.
also der Stuntman, ich nehme an, das war nicht Herr Connery selber.
Wahrscheinlich nicht.
Also auch wie er über die Treppen da gefahren ist, sah schon cool aus. Im Tunnel war es ein bisschen dumm, aber okay. Aber ich fand die einfach stark gemacht. Da hatten wir schon deutlich, deutlich beschissenere.
Absolut. Wie gesagt, ab dem Tunnel fand ich sie auch phänomenal. Da ist mir zumindest nichts mehr Negatives aufgefallen.
Phänomenal. Es gab mehrere Kämpfe. Bond kann kämpfen, das wissen wir. Der erste Kampf im Pflegeheim geht sehr, sehr lange. Also ich rede jetzt wirklich von Hand-to-Hand-Combat. Ausufernd, würde ich fast sagen. Also,
ja.
So nach 5-6 Minuten habe ich dann auch mal auf die Uhr geguckt und mir gedacht, Junge, Junge, ihr prügelt euch jetzt durch den 22. Raum. Keiner von euch hat auch nur die Spur einer körperlichen Konsequenz an sich. Bis dem einen plötzlich irgendwelche Gläser im Rücken stecken und er einfach tot ist.
Ja, nachdem er Bonds Urin ins Gesicht gespritzt bekommen hat und so getan hat, als wäre es, was weiß ich, für eine ätzende, krasse Säure. Also das war die Art Klamauk, wo ich mir dachte, oh Leute, das muss jetzt echt nicht sein. Eigentlich fand ich dieses Battle ganz cool, weil es doch ein bisschen Abwechslung gegeben hat. Aber zwei Dinge, und zwar zum einen, ich bin komplett bei dir, das war viel zu lang. Und zum anderen, das wirkte alles sehr behäbig. Also ich habe mich wirklich an die 60er-Jahre-Kämpfe zurückerinnert gefühlt. Und das haben wir jetzt in den 70ern von Bond schon deutlich besser gesehen.
Dennoch, der zweite Kampf, den ich erwähnen möchte, ist der unter Wasser ganz am Ende. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass es die Endszene des Bösewichts ist. Dazu kommen wir nämlich noch. Ich bin kein Fan von Unterwasserkämpfen, immer noch nicht, auch wenn sie es jetzt zum 22. Mal machen. Und auch den fand ich wiederum nur so mittel. Auch weil ich meistens keine Ahnung habe, wer ist und was passiert.
Ich bin es gerade deswegen nicht mehr. Also ich habe des Öfteren jetzt schon in dem Film das Gefühl gehabt, so ja, das ist wieder ein Boot. Und ja, es ist wieder irgendwie Unterwasserboot. Und ja, wir haben jetzt wieder Haie. So, ach, ich meine, okay, das ist natürlich gerade diesem Film kann man das eigentlich nur wenig negativ auslegen, weil es ja exakt die Story ist, die wir schon mal hatten. Aber für mich als Zuschauer ist es so langsam ermüdend. Und ich habe mal wieder Lust auf einen anderen Schauplatz als Bahamas und Strand und unter Wasser. Aber ja, also gehe ich komplett mit dir konform.
Das waren die Kämpfe. Gadgets haben wir auch dabei, aber nur ganz, ganz wenige. Das eine ist ein Motorrad, was gar nicht so super viel kann, oder?
Ich habe es jetzt auch nicht wirklich gesehen. Es hat ein Turbo und es hat vorne und hinten einen Bumper.
Ja, so ein Bumper, genau. Da klappt so ein Gummiding raus.
Ich dachte, kommt da jetzt noch was oder war's? Das ist jetzt so eine kleine Knautschzone oder wie?
Aber das Ding ist, das wäre so ein super Batbike irgendwie wie von Batman mit hunderten Sachen. Aber das war einfach nur ein relativ schnelles Geländemotorrad.
Ich dachte auch eigentlich an so ein Bike von Batman, aber nö, das war, boah. Also ist ja aber auch ganz nett, da war es mal ein bisschen, also das war ja zumindest realistisch. Das muss man denen ja auch mal zugestehen.
Und Q hat's gesagt, es sind harte Zeiten. Das Budget wird immer gekürzt, wenn die Sachen da sind, streiken die Leute. Es ist nicht mehr so wie damals.
Ja, ohnehin auch die ganze Bond-Q-Mechanik ein bisschen liebevoller zueinander, aber trotzdem immer noch ein bisschen locker, ein bisschen Banter, hat mir auch hier gefallen.
Wollte ich im Fazit drauf kommen. Ich fand, also Q war irgendwie so ein nerdiger Nerd mit Nerdbrille, der nerdigen Kram gesagt hat. Ich fand nicht, dass er an den anderen Q rankommt.
Ich fand den gar nicht so übertrieben nerdig. Ich fand den eigentlich eher so, ja, war halt ein bisschen offener als Desmond Llewellyn und einfach ein bisschen, ja, Bond zugeneigter. Ich fand ihn eigentlich ganz nett. Außerdem gefiel mir, wie er abschätzig die Rolex weggeworfen hat und sie so angewidert angeschaut hat. Da musste ich wirklich groß lachen. Das war ein schöner Shot.
Das war schön. Das war das zweite Gadget, nämlich eine Armatur mit Laser. Ja.
Ja.
Der sah cool aus. Also er hat ihn, glaube ich, auf die Kette dann gerichtet. Das fand ich effektmäßig ganz cool.
Das stimmt, das ist gut gealtert.
Und es gibt einen Union Jack Kugelschreiber mit einer Granate drin.
Ich hatte mich da kurzzeitig an den Fallschirm zurückerinnert.
Der Geheimagent, der auch im Tod besser nicht erklären sollte, wo er herkommt, der aber den Union Jack Kugelschreiber mit sich trägt. Der ist sehr dick, der Kugelschreiber. Ich finde den nicht so praktisch.
Ja, also ja gut, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht in den 80ern noch anders war, aber also dieses, der Kugelschreiber ist eine Waffe, ein Mikrofon, whatever, das ein bisschen ausgelutscht. Aber ich weiß nicht, ob das in den 80ern nicht vielleicht gerade der heiße Scheiß war.
Und das letzte Gadget, was ich erwähnen möchte. Wir hatten es in Liebesgrüße aus Moskau. Da war der Koffer das ganz, ganz große Ding mit Klappmessern, Granaten, Munition, Waffen, sonst was. Hier haben wir jetzt Seniorenbond. Und er hat statt Waffen in seinem Koffer Delikatessen und Feinkost. Und ich finde das dem Alter angemessen. Und ich fand es einfach nur sehr witzig.
Ich fand es ganz schön, dass sie Bond jetzt zu so einem klassischen Lebemann gemacht haben, der mit seinen Eskapaden auch tatsächlich seinen Chef gegen sich aufbringt. Und aber also so ein bisschen, ja, es ist nicht nur der feine Gentleman, sondern es ist auch ein bisschen das Macho-Schwein Charlie Harper irgendwo da drin zu finden, der zwar einen wichtigen Job übernehmen muss und im Zweifel auch einfach die Welt zu retten hat, aber es muss immer Platz für einen kleinen Wodka sein. Also das fand ich irgendwie, ja, das war auch dem ganzen Ton, dem doch etwas klamaukigeren, nicht ganz so ernsten Ton des Films sehr angemessen.
Ich weiß gar nicht, was in dem Koffer war. Ich glaube, Stopfleber und sonst was.
Also ganz aber viel komischer Kram. Die Hälfte davon kannte ich gefühlt nicht mal, weil es so fancy ja, ist.
Ü70 Senioren halt in Feinkostläden kaufen. Fand ich sehr schön. Hat mich gefreut. Ich habe einige Fragen an dich. 4 Stück, um genau zu sein. Und die beginnen alle mit: Wie fandest du?
Okay.
Und ich beginne mit: Wie fandest du die Simulation am Anfang? Die Kampfszene im Dschungel-Urwald, in dem Bond nicht wie ein Agent, sondern wie eine Ein-Mann-Armee, wie Special Forces personifiziert in einer Person diesen Stützpunkt stürmt und einfach alle erschießt.
Ganz im Ernst, wenn man da nur diese Szene rausnimmt, wo er aus der Hüfte seine MP verballert, wenn man das rausnimmt, weil das so ein typischer, ja, das ist auch wieder typisch Rambo 80er-Jahre-Style, dann finde ich das voll geil. Das hat mir Spaß gemacht. Der Rest war ja, mehr oder minder Agentenkram, nur halt in viel Action. Das hat mir gut gefallen.
Ich mochte es auch. Ich fand erwähnenswert, dass die Überwachungskamera oder quasi die, sie haben halt einfach den Film genommen und dann abgespielt, weißt du, also mit diesen Cinematic Cuts. Das war quasi das, was der MI6 innerhalb der Story Bond gezeigt hat als Überwachungskamera.
Ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt.
Hat mir aber Spaß gemacht. Also, es ist ein bisschen ausgelutscht heutzutage, damals wahrscheinlich noch nicht so, diese so krasse Mission am Anfang, und dann ist es halt nur eine Training oder eine Simulation oder so. Aber ich finde das ehrlich gesagt immer ziemlich cool.
Ich finde das auch bis heute tatsächlich, also ich bin komplett bei dir, das gibt's jetzt, das ist jetzt nichts Neues, aber das finde ich persönlich jetzt nicht so ausgelutscht. Ich gucke mir das immer noch gerne an.
Wie fandest du das Auge des Präsidenten?
Eklig.
So viele Fragen.
Ich fand's echt eklig.
Ja, aber
also Dinge, also, die mit Augen zu tun haben, finde ich grundsätzlich schon mal schwierig. Aber das war einfach eklig. Aber ich fand's, also es wirkte unpassend passend.
Schwer ja, aber zu beschreiben. Woher haben sie das denn? Also warum ist überhaupt bekannt, dass man das rechte Auge des Präsidenten bräuchte, um die Nuklearraketen zu kontrollieren?
Also diese ganze Anfangsszene bis zum Punkt, an dem sie die Sprengköpfe geklaut haben, die hat für, ich glaube, einige Abzugspunkte in der Plausibilität des Plans gesorgt.
Und woher haben sie den exakten Retina-Abdruck des Präsidenten zu 100%? Wie kriegt man den? Was tun sie? Aber es hat funktioniert, also insofern, der Erfolg gibt ihnen ja recht.
Ja, absolut. Aber schwierig.
Ich kann mich auch nicht entscheiden, ob ich das dümmer finde oder ich glaube, in der anderen Version wurde eine zweite Person so umoperiert, dass sie zu 100% aussieht wie der Pilot.
Ja, das war auch nicht viel sinniger. Zumal der ja auch noch gesagt hat, er wäre der Beste für diesen Job und monatelanges Training und wie du schon sagst, Operation. Ja, und am Ende verkackt er sogar den Akzent und ach, also ganz gruselig.
Das monatelange Training habe ich vergessen und er sagt dann einfach Hello und dann, nee, er sagt halt Salü, Junge.
Also richtig schlecht.
Sofort. Ich glaube, innerhalb der ersten 10 Sekunden 3 dicke Fehler. Also das ist schon stark.
Ja, also, wo selbst dem aufmerksamen Zuschauer auffällt, nee Leute, das ist, irgendwas läuft hier gerade ganz schief.
Ach stimmt, da habe ich schon fast wieder verdrängt. Wie fandest du das Dominion-Spiel? Oh. Wir reden von diesem Virtual Reality, Air Hockey, was auch immer. Das Ding ging 7 oder 8 Minuten.
Ey, das hat ultra lang gedauert. Also ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz lustig. Und ich fand auch cool, dass sich die Schauspieler da so ein bisschen ausleben konnten. In ihrer Darstellung des Schmerzes. Also über die Grafik braucht man natürlich nicht reden und über die Soundeffekte auch nicht. Die haben mir im gesamten Film nicht allzu gut gefallen. Aber das Prinzip des Spiels fand ich eigentlich ganz lustig. Minus die Schmerzensstromschläge, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber so für den Rest fand ich das eigentlich ganz lustig.
Ich fand's, also es war scheiße, aber ich fand's ganz cool. Es ergibt keinen Sinn. Aber ich fand, es sah für die Zeit ganz cool aus. Also es sah ja wirklich aus wie so eine Art Hologramm-Ding. Es ging wie der Kampf am Anfang einfach nur viel, viel, viel zu lang.
Definitiv.
Das hört ja aber gar nicht mehr auf.
Ist ein Problem, was der Film allgemein so ein bisschen hat. Ich muss auch sagen, also an sich finde ich ja so ein Videospiel zwischen Bond und Bond-Bösewicht schon ein bisschen deplatziert. Aber noch viel, viel deplatzierter fand ich diese random Arcade-Halle in diesem altehrwürdigen Casino auf einmal. Wo es auch, also wenn jemals eine Arcade-Halle so piepsen, laut und schrill sich anhören würde, dann wäre wahrscheinlich niemand jemals da reingegangen. Da wirst du ja taub drin. Das war ja nur nervig. Also, wow. Das ja. War eine ganz komische Designentscheidung.
Letzte Frage von mir. Wie fandest du die großartigen Scooter-Raketen? Ich rede von den Badass-Raketen, die in die Lüfte steigen, aufklappen und dann sind da so kleine Air-Scooter-Dinger. Es fehlte noch so ein Mikrowellen- oder Staubsauger-Dröhnen, wenn sie in Zeitlupe dann da lang fliegen. Ich fand das so super knuffig aus.
Ich fand das da so ultra scheiße aus. Das war also wirklich absolut gruselig. Und hätte so, glaube ich, selbst in einem Johnny English-Film deplatziert gewirkt. Also, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Du kannst mir nicht erzählen, dass man in den 80ern sich hingestellt hat und gesagt hat, so sieht die Zukunft aus. Also, bitte.
Zumal am Anfang diese krassen Raketen hochsteigen, dann klappen sie in der Luft auf und es sind diese super langsam, dumm aussehenden Scooter.
Das ist total daneben. Sie
mit Zeitlupe eigentlich auch einfach nur wieder auf den Boden. Also sie hätten auch einfach nur hochschwimmen können.
Ja, es sah halt auch nicht mal irgendwie sinnvoll aus. Es sah nicht futuristisch aus. Es sah nicht elegant aus. Es war klobig und lächerlich. Also das ging irgendwie total daneben. Und vor allen Dingen dann auch noch angekündigt mit das ist streng geheim und woher wissen sie davon? Digga, das ist halt ein Aufzug, den du mit Fallschirm in die Luft schießt, gefühlt. Also was, hä? Was ist daran streng geheim? Das sieht halt affig aus. Und ist jetzt nicht so eine, naja, anderes Thema.
Naja. Ich habe noch ein Zitat, was ich erwähnen möchte, nämlich die Tatsache, dass James Bond in Anführungsstrichen mehr Narbengewebe hat als eine ganze Armee. Also er sitzt da halt als sexy Opa, ich kann ihn sehen, er hat keine einzige Narbe. Also ihr konntet nicht eine kleine Prosthetik draufmalen oder so, damit man sehen kann, dass er eine Narbe hat. Ich sehe einen makellosen Oberkörper.
Ja schon, aber was man diesmal zu sehen hat, ist an einem seiner Arme sein Tattoo. Das haben sie nämlich diesmal nicht überdeckt. Da haben sie sich diesmal nicht die Mühe gemacht. Das weiß ich nicht, ich habe das nur gelesen, ich habe selber nicht gesehen. Ach so. also es kann auch sein, dass ich Scheiße erzähle, aber ich habe gelesen, dass sie das diesmal nicht überdeckt haben.
Kann gut sein. Einen Fun Fact möchte ich noch sagen. Nämlich die Carrera, die Barbara Carrera. Mhm. Die war auch bei Octopussy zum Vorsprechen und hätte die Rolle wahrscheinlich auch bekommen. Hat aber abgelehnt, denn sie wollte unbedingt mit Sean Connery spielen. Und ein zweiter Funfact dazu, sie hat alle Nackt- und Sex-Szenen mit Connery selber gespielt und ein Buddy-Double abgelehnt. Und diese beiden Facts lasse ich einfach mal so stehen.
Ja gut, lassen wir tatsächlich einfach mal so stehen. Was auch für mehrere Jahrzehnte so stehen gelassen wurde, war eine Verletzung, die Sean Connery bei diesem Film davongetragen hat. Und zwar hat er sich seine Wrist, also sein, wie heißt denn das Viech auf Deutsch?
Handgelenk meinst du?
Sein Handgelenk, ja, sein Handgelenk hat er sich gebrochen. Beziehungsweise es hat ihm ein gewisser Steven Seagal gebrochen. Der war nämlich Martial Arts Instructor bei diesem Film. Und das hat Connery erst Jahre später dann irgendwann mitbekommen. Dachte immer nur, das wäre so, ja, keine Ahnung, so ein leichtes Stechen. Boah, kann halt mal vorkommen, bin ja nicht mehr der Jüngste. Nee, es war gebrochen. Ja. Und einen letzten Funfact habe ich auch noch. Du hast vorhin schon den Batman-Teil von 1989 angesprochen, weil eine gewisse Darstellerin aus diesem Film dort mitspielt. Es gibt noch eine andere Sache aus diesem Film, der dort ebenfalls zu hören ist. Und zwar der Soundeffekt der Missiles, die da wunderbar computeranimiert über den Screen schießen. Der ist der Soundeffekt für den Batwing
in Batman. Okay, das ist geil. Das wusste ich nicht. Also kann man alles irgendwie reusen.
Ja, schon. Das war aber, glaube ich, auch das Einzige, was du aus der Szene reusen konntest. Also die Grafik nicht.
Mein Gott, sah das scheiße aus.
Ey, das war gruselig. Also vor allen Dingen, ich wollte in meinen Notizen nicht mal schreiben, dass das ultra scheiße aussah, weil ich mir denke, ich glaube 1983 waren da die Besten der Besten am Start und haben da wirklich alles rausgeholt, was ging. Und das war wahrscheinlich ultra teuer und die waren ultra stolz darauf. Aber es ist halt wirklich schlecht gealtert.
Und dann mach es doch ein bisschen kürzer. Die fliegen ja auch wieder 2-3 Minuten da lang. Das hört ja auch nicht auf.
Ja, also wie gesagt, ein grundsätzliches Problem des Films. Es ist einfach alles drüber. Außer Max von Sydow und Rowan Atkinson, die sind drunter.
Wollen wir zu den Locations kommen? Also zu unseren Lieblings- und Nicht-Lieblings-Locations. Dann beginne ich nämlich mal mit meinem Flop, den wir ja haben.
Ja, den habe ich diesmal sogar extra mit aufgeschrieben. Ist das nicht der Hammer?
Es ist das Fort von Palmyra, in Palmyra. Ich verstehe es nicht. Also, ich glaube, das habe ich später auch noch irgendwo aufgeschrieben. Das ist ein seltsamer Cut und sie sind plötzlich da. Ich habe nicht verstanden, was Palmyra ist. Palmyra ist eine Stadt in Syrien, aber nicht am Meer, sondern in Syrien, mittendrin. Dann hatten sie plötzlich irgendwelche rassistischen Saudi-Terroristen da rumstehen, die eine weiße Frau kaufen wollen. Dann war eine mexikanische Trompetenmusik und ich war komplett lost. Dieser Ort hat mich komplett rausgeworfen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also komm ich später sicherlich auch nochmal zu. Okay. Mein Lowlight ist tatsächlich auch in der Nähe von Palmyra, und zwar ist das die Unterwasserhöhle, wo wir ganz am Ende sind. Das war so offensichtlich ein Set, das hat mich richtig rausgerissen aus der Immersion. Dafür, dass es auch noch quasi die Endszene ist. Also das war wirklich nicht schön. Also, wow, das haben wir teilweise 10, 15 Jahre vorher schon besser gesehen.
Da gehe ich komplett konträr. Aber okay. Haben wir später noch Zeit für.
Krass, ich bin mal gespannt. Also ich fand das Set, fand ich wirklich gruselig.
Hast du eine Honorable Mention?
Nein, das habe ich später bei den Szenen. Da habe ich aber dafür zwei.
Mache ich meine Nummer 3 bei den Locations, meine drittliebste. Das ist der gesamte Strandküstenbereich. Ich habe nicht mal mehr eine Ahnung, wo das ist. Aber da, wo er an der Bar ist und sie Wasserski fährt und so, ich fand, das sah richtig, richtig hübsch aus. Da wäre ich.
Ja. Das dürfte, glaube ich, tatsächlich auf den Bahamas sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ne? Also nicht genau. Entweder Bahamas oder wir haben auch nochmal Nizza später. Aber ich weiß nicht genau, ob es da wirklich eine Strandszene gab.
Da würde ich gern einfach Mittwochmorgens, weil das bedeutet, dass ich längerfristig im Urlaub bin, lang spazieren und einen Cocktail schlürfen.
Bin ich komplett bei dir.
Ja.
Mein Platz 3 ist der Raum, in dem die, ich denke, es sind Politiker, in England sitzen, als Blofeld sich da random zuschaltet und die einfach mal mit Atomwaffen erpresst. Ich fand diesen Raum irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas an diesem Raum hat mich angesprochen, hat mir gesagt, okay, hier werden wichtige Dinge entschlossen und das ist ein wichtiger Raum. Fand ich irgendwie cool.
Mein Platz 2 geht, muss ich aber jetzt im Voraus schon einschränken, an den Casino-Raum mit dem Gaming, aber nicht das laute Piepsige. Also ich meine schon den Raum, wo sie Dominion spielen, weil offenkundig hat Emilio Largo diesen Raum extra dafür designt. Er sieht super alt aus und ehrwürdig. Und dieser Dominion-Tisch mit seinem modernen Holographie-Game ist halt auch so ein richtig alter Holztisch. Ich fand das richtig cool. Also, der hat da richtig was reingelegt. Vor allem gehen sie irgendwie durch drei Hintertüren, bis sie da sind, um dieses Spiel zu spielen. Und plötzlich stehen überall herum Leute, die sie anfeuern und das gucken wollen.
Das fand ich auch weird, ja. Das ist mir auch irgendwie, ja nicht negativ, aber es ist mir aufgefallen. Naja.
Ja.
Mein zweiter Platz ist ebenfalls ein Raum, wobei mehr oder minder. Das ist der Raum, in dem Bond in der Festung Palmyra mit den Geiern festgehalten wird. Geht es mir eigentlich fast weniger um den Raum, wobei ich den auch cool finde, aber die Tatsache, dass da Geier von A nach B watscheln, ich finde Geier halt wirklich, wirklich cool. Und das, ich war kurz davor, wie ein kleines Mädchen zu quieken, als ich gesehen habe, dass da Geier zu sehen sind. Das hat mich sehr gefreut.
Okay. Mein Platz 1 ist die Dschungelszene am Anfang. Also nicht die Szene, sondern tatsächlich die Location, denn das ist für mich eine Classic-Videospiel-Solo-Mission, wo du Leute ausschaltest. Ich fand das, das hat mir ein richtig cooles Feeling gegeben.
Ja, also das kann ich komplett nachvollziehen. Ist nicht mein Platz 1, aber jetzt, wo du sagst, hätte das bei mir eine Honorable Mention sein können. Mein Platz 1 ist dieses eine Crazy House in Nizza. Das, okay. wo er reingeht, wo er dann die Nachbarn beobachtet, wo er kurz mit Felix Leiter ist und wo später seine Kollegin, deren Name mir entfallen ist, getötet wird. Dieses Haus mit also das sah von außen schon geil aus, das sah von innen geil aus und da komme ich auch später definitiv nochmal drauf zu sprechen.
Alles klärchen, Bärchen, würde nicht nur ich sagen, sondern auch der Emilio Lago und zu dem gehen wir jetzt mal eben rüber. Unser Bösewicht heißt nicht zum ersten Mal Emilio Lago, denn den Emilio Lago gab es schon mal. Aber da wurde er nicht gespielt von Klaus Maria Brandauer. Krass, oder?
Das ist echt heftig. Und tatsächlich nennt der sich diesmal sogar Maximilian Lago. Ist Emilio Lago einfach nur die fanciere Version von Maximilian? Ist das vielleicht
italienischere?
So?
Ich habe keine Ahnung.
Das könnte gut sein. Tatsächlich wurde er ja vorher auch gespielt von Adolfo Celi. Und da hat er vielleicht gesagt, ich will, dass der Emilio heißt.
Ist im Grunde auch zweitrangig. Sie haben das gleiche Ziel und den gleichen Plan. Sie wollen zwei Atomraketen klauen und die Welt bedrohen. Und ich komme gleich zum Punkt, ich mag den Schauspieler und seine Leistung lieber als den Charakter. Also ich finde, Lago an sich ist weiterhin eine Schlaftablette. So der Lago, der er ist. Es wird halt klar gezeigt, dass Lago im Grunde nur da ist, weil Blofeld keine Lust hat, selber zu kommen und sich selber dahin zu stellen. Aber ich mag das Schauspiel von Brandauer, ich mag die kleinen Nuancen, dass er im Englischen deutsche Wörter einstreut und so. Ich finde ihn als Gegenspieler für Bond gut und ich finde die schauspielerische Leistung richtig, richtig, richtig stark.
Ich möchte kurz dazu erwähnen, dass im Deutschen haben sie es übrigens exakt genau andersrum gemacht. Also da kommen dann so Sprüche wie Sweet like money. Und das war wirklich böse. Also er wirkte wie so ein typischer, keine Ahnung, Immobilien-Andrea auf Instagram, der in jedem zweiten Satz irgendwas Englisches reinhauen muss, damit man ja merkt, dass er ein Globetrotter ist. Also ganz, ganz gruselig. Das ist nicht so gut gealtert. Aber auf der anderen Seite, also andersrum kann ich es schon verstehen und hätte man vielleicht in der deutschen Synchro einfach irgendwie rauslassen können.
Klingt aber witzig.
Ja, es war phasenweise auch ganz witzig, aber ich glaube nicht unbedingt das, was man damit jetzt erzeugen wollte. Ich muss auch sagen, Klaus-Maria Brandauer hat den Maximilian Lago oder Emilio Lago in meinen Augen besser verkörpert als Adolfo Celi in Thunderball. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass in diesem Charakter wenigstens Leben ist. Also der alte Emilio, der hatte war jetzt... Ja, und er mochte Haie. Punkt. Das war's. Also da war Ende. Ich habe anfangs echt ein bisschen Probleme mit dem Charakter gehabt. Also erstmal hat's für mich ziemlich lang gedauert, fast bis zur Hälfte des Films, bis ich gemerkt habe, okay, das ist Lago. Das ist der Lago.
Komplett, 100%. Also, ich habe nicht gecheckt, wer das sein soll.
Ja,
der war der creepy Typ, der im Tanzstudio seine Freundin da beguckt hat. Das hat lange, lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das Lago ist. Okay, ich war nicht der Einzige, sehr gut.
Nee, überhaupt nicht. Also auch speziell die Szene, die du ansprichst, die fand ich einfach nur weird. Die war creepy, aber nicht auf eine Bösewicht-Art und Weise, sondern auf eine, du musst mindestens 1 Kilometer Abstand zum nächsten Kindergarten halten Art und Weise. Das war ganz, ganz weird. Und da kommt dann auch dazu, dass er dieses wirklich komplett komische Grinsen hat und sowieso aussieht wie geleckt. Also, das war für mich einfach ein unangenehmer Mensch, aber jetzt kein Bösewicht. Das hat sich aber dann Gott sei Dank irgendwann relativ stark gewendet. Und ich glaube, was ihm auch nicht geholfen hat, also speziell jetzt Brandauer in dem Fall, ist, dass Max von Sydow eben den Blofeld gespielt hat. Und trotz der Tatsache, dass das wirklich immer nur recht kurze Szenen waren und die auch, also sträflichst vernachlässigt wurden, also es hätte viel, viel mehr Blofeld sein müssen, der hat das so geil gespielt, Also das ist wirklich die größte Schande, die größte Traurigkeit des Films, dass es da keine Fortsetzung mit Max von Sydow als Blofeld gibt, dass wir wirklich das hier als einzige Footage von ihm haben. Und dass er in diesem Film so selten eingesetzt wurde. Das also war für mich wirklich absolut das mit die Highlights des Films. Aber wie gesagt, gegen Mitte, Ende des Films wurde ich mit dem Bösewicht auch wirklich immer glücklicher und bin mittlerweile dann doch d'accord. Und wie gesagt, definitiv ein besserer Lago als in Thunderball.
Stimme ich zu. Ich fand die Henchmen okay. Eigentlich gab es nur Barbara Carrera, wenn ich ehrlich
Ja.
bin.
Und die fand ich irgendwie drüber. Also
Ein
die
paar
fand ich
Panzer. Ich
weird.
fand die. Also das einbeinige Wasserskifahren war krass.
Das war cool.
Respekt. Ich fand sie im Spiel mit Conway eigentlich ganz gut. Die Schlussszene klammer ich komplett aus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber sie hat Bond zwingen wollen, ein Dokument zu unterschreiben, das besagt, dass sie am besten zu ficken ist von allen Frauen. Habe ich das
Ja,
so?
genau.
Okay.
Und das ist dann am Ende ihr Verhängnis. Also,
Weiß ich nicht. Okay.
weiß ich schon, muss nicht sein.
Naja. Also zurück zu Lago. Die Bedrohung für die Welt ist absolut, finde ich. Es ist eine 9 von 10 bei mir. Ich finde, er hat starkes Charisma, zumindest in der zweiten Hälfte des Films, wenn er selber auch mehr zeigen darf. Der Plan ist halt der Plan aus Thunderball, finde ich gut. Die Endszene unterwältigend, nicht unterirdisch, aber unterwältigend vielleicht. Es ist wieder ein langsamer Wasserkampf, wo er, glaube ich, mit einer Harpune dann erschossen wird oder so. Es geht fast unter irgendwie nach der Schlacht da drin.
Ja, also ich hab's erst nicht gerafft, als man gesehen hat, dass es Domino war, dachte ich so, ah, okay, die hat jetzt ihre Rache bekommen. Ach, das war der, ach, das war er. Das war wirklich sehr unterwältigend.
Ja.
Wobei ich fairerweise auch die Pistolenschlacht davor schon ziemlich kacke fand. Also da fand ich, war die Unterwasserschlacht schon fast wieder ein Highlight.
Die Pistolenschlacht wo, wie?
In dieser Unterwasserhöhle da. Also das sah gruselig aus. Das haben wir teilweise in den 60ern schon besser gesehen.
Ich glaube, du meinst das, was ich richtig geil fand. Okay, naja,
Okay,
anderes Thema.
wir gehen hier ein bisschen auseinander in dem Film. Okay. Aber auch mal spannend.
Ja, es ist ein Novum. Ich denke, ich kann das jetzt tun. Ich kann sagen, insgesamt bekommt Brandauers Emilio Lago, nee, Maximilian Lago, Entschuldigung, eine 6,6 von mir. Was nicht für super weit oben reicht. So, da gibt es einige mit 7 Komma, aber das ist schon okay bis gut. Ja, überdurchschnittlich.
Ja, also wir haben gerade eben rausgearbeitet, dass wir in diesem Film nicht in allem konform gehen. Bei Maximilian Lago schon. Da habe ich nämlich eine 6,5. Und ja, eigentlich
Okay.
genau dieselben Punkte wie du auch. Die Bösartigkeit ist bei mir natürlich noch mal ein bisschen gegeben, weil der Typ einfach kompletter Psycho ist und mit Atomwaffen hantiert. Bedrohungslevel für die Welt ebenfalls klar. Die Endszene war ein bisschen für einen Poppes, aber das Charisma war natürlich erschreckend hoch, eklig hoch, möchte ich fast meinen. Und auch bei mir, dieser Lago, schon im grob im Mittelfeld.
Eine Frage habe ich allerdings noch zu seinem Plan. Ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst. Die erste Bombe liegt direkt unter dem US-Präsidenten. Das macht
Ja,
Sinn.
genau.
Warum will er diese random Grotte in Äthiopien sprengen?
Glaube, er wollte sie nicht sprengen, sondern er wollte sie irgendwo anders, also er hat sie da gelagert und wollte die Bombe jetzt irgendwo anders hinschaffen, oder?
Ach so.
Aber so richtig hundertprozentig verstanden habe ich das nicht. Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass das absolut richtig ist. Fairerweise muss ich dazu sagen, ich habe mir noch nicht den Wikipedia-Artikel zum Inhalt durchgelesen und habe bislang auch noch keine Zusammenfassung geschrieben. Das heißt, das, was ihr vorhin gehört habt, vielleicht ist da die Erklärung drin. Vielleicht seid ihr jetzt schon schlauer als wir. Zumindest in dem Aspekt. In anderen Aspekten sei das wahrscheinlich sowieso.
Höchstwahrscheinlich, ja. Naja, dann belassen wir es dabei. Der Lago. Ich finde, Brandauer ist ein starker Schauspieler. Punkt.
Definitiv. Montags im Spätprogramm auf Dreisat die Sendung 37 Grad. Was diese Sendung mit dem Film gemeinsam hat? Naja, die Zahl 37, denn es sind genau 37 Menschen in diesem Film gestorben.
Älter werden ist nichts für Feiglinge, das denken wir alle, wenn wir morgens in den Spiegel gucken. Gerade geht's noch, aber in ein paar Jahren könnte es schwierig werden. Aber wen das besonders hart trifft, ist James Bond. Als ehemalige Sexbombe, als ehemaliges Sexsymbol kann er natürlich überhaupt nicht damit umgehen, dass die Frauen jetzt nicht sofort auf ihn losstürmen, wenn sie ihn sehen. Das ist in dem neuen Film, in diesem Reboot, besonders der Fall. Connery kommt als Bond zurück und ja, es ist ein bisschen lustig, weil schon ganz am Anfang die Masseurin jemand ist, den er als sehr heiß empfindet, sie ihn tatsächlich aber mehr als, naja, als Patienten wahrnimmt und statt ihn wirklich attraktiv zu finden, ihn dann einrenken möchte. Also das nur, um eine Basis zu geben, wie dieser Film wirklich den Sexstatus oder das Sexsymbol Connery wahrnimmt. Wir haben zwei Bond-Girls in dem Film. Das eine ist Fatima Blush, mit der fange ich jetzt auch mal an. Die arbeitet für Blofeld, ist Agentin und hat quasi zum Ziel, Bond umzubringen. Also wirklich, Bond ist so das Hauptziel, was sie in diesem Film verfolgt. Und letztendlich endet es dann aber damit, dass sie anfängt, ihn systematisch zu verführen. Und sie macht das auch echt gut. Also zum Beispiel ist sie einmal auf Wasserskiern unterwegs und landet danach, also sie fliegt quasi in seine Arme ganz nass und fängt dann an, ein paar Anmachsprüche rauszuhauen. Ist dabei höchst attraktiv, höchst selbstbewusst und in allem, was sie macht, ist sie auch eine wirklich, wirklich taffe und gute Agentin. Also sie beherrscht die Waffen einer Frau und die Waffen einer Agentin wirklich perfekt. Sie versucht Bond beispielsweise dann unter Wasser bei einem gemeinsamen Tauchgang, wo sie sagt, okay, das machen wir jetzt einfach mal, weil wir ein paar schöne Stunden zusammen verbringen wollen. Versucht sie ihn dann von Haien und den Haien quasi zum Fraß vorzuwerfen, was nicht gelingt, weil es ist Bond, wir brauchen Bond noch ein bisschen. Und ich habe sie als eine wahnsinnig taffe, richtig, richtig coole Frau wahrgenommen. Und das, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, ist, es switcht am Ende total. Weil es kommt zu einer Verfolgungsjagd, wo die beiden dann am Ende quasi gemeinsam in einem riesengroßen Raum sind. Und sie versucht ihn dazu zu bringen, sich einzugestehen und auch ihr zu gestehen, dass das, was die beiden miteinander erlebt haben, quasi das beste Sexerlebnis aller Zeiten war. Und meint es auch total ernst. Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist komplett ironisch gemeint und das kann diese Frau doch nicht wirklich so darstellen wollen, weil sie doch vorher total tough, selbstbewusst und cool war. Und nein, also sie versucht ihn wirklich dazu zu zwingen, zu sagen, ja, okay, ich war die beste Frau aller Zeiten und du hast noch nie eine bessere im Bett gehabt. Und naja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Deshalb hat sie so diesen Status, den sie am Anfang hatte, eines coolen Bond-Girls, sehr, sehr schnell verloren. Sie ist nicht das eigentliche Bond-Girl. Das eigentliche Bond-Girl ist Domino, die ebenfalls mit einem Agenten von Blofeld zusammen ist. Und ein bisschen blass bleibt in dem ganzen Film. Also sie ist quasi die Freundin von diesem Agenten, ist in dieser Beziehung auch nicht so ganz glücklich, wie am Anfang sehr, sehr schnell deutlich wird. Sie deutet auch so an, was würde denn passieren, wenn ich dich jetzt verlasse? Und dann kommt nur als Antwort, ja, ich würde dich umbringen. Also der Status, den sie da hat, ist sehr, sehr deutlich. Sie kommt aus dieser Beziehung auch nicht raus. Und letztendlich kommt es zu einem Twist. Sie wendet sich quasi gegen ihren Freund, wendet sich gegen die Organisation von Blofeld, einfach aus dem Grund, dass Lago, also ihr Freund und damit auch Blofeld, ihren Bruder umgebracht hat. Und das erfährt sie von Bond und genau, lässt sich dann quasi auf Bond ein und vertraut Bond auf einmal und ist dann letztendlich auf der guten Seite quasi ganz, ganz schnell. Und das ist ein Turn, den diese Figur macht, der ihr eigentlich so auf dem Silbertablett serviert wird, weil wenn ihr Bruder umgebracht wird, hat sie es natürlich ganz einfach zu sagen, ja okay, ich entscheide mich jetzt gegen meinen Freund und gegen die Leute, die ich eigentlich sowieso scheiße finde. Sie kommt mit Bond zusammen und wird dann auch quasi, oder sie tut sich mit Bond zusammen und wird dann auch noch zu einer wirklich schwachen Frau, weil sie natürlich von Bond gerettet werden muss, was ein bisschen absurd ist, weil sie wird dann gekidnappt und sie wird dann auf so einem arabischen Markt quasi als Hure angeboten oder als Haussklavin angeboten, nicht als Hure, sondern sie soll als Haussklavin verkauft werden. Und Bond rettet sie dann in einer großen Rettungsaktion, holt sie auf sein Pferd und galoppiert mit ihr gemeinsam ins Nichts, die fallen mit dem Pferd ins Wasser, was eine ganz merkwürdige Szene ist, aber das nur am Rande. Genau, und sie wendet sich dann quasi gegen ihren Freund, wendet sich zu Bond und ist dann quasi das Haupt-Bond-Girl, aber auf eine sehr, sehr enttäuschende Art und Weise, weil sie wirklich eigentlich eine relativ einfältige und schwache Figur in diesem Film ist. Und eigentlich auch ein bisschen langweilig. Ich habe sie als ein bisschen langweilig wahrgenommen. Genau, und es endet dann damit, dass sie natürlich wieder diejenige ist, die den Hauptmord am Ende begeht und dann quasi am Ende wieder in den Arm von Bond aus diesem Film geleitet wird. Also sie ist das Haupt-Bond-Girl, sie ist aber ein bisschen blass und enttäuschend und das andere Bond-Girl, was wirklich cool gestartet ist, ist letztendlich auch zu einer sehr, sehr einfältigen Figur verkommen in diesem Film. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber der Start war gut und deshalb hoffe ich da auf die nächsten Folgen der eigentlichen Bond-Reihe. Mal gucken, in welche Richtung die Frauen sich da dann weiter bewegen.
Danke, Melanie. Und wir kommen zu unseren Floppy- und Toppy-Szenen dieses Films. Und damit bist du dran.
Ja, und ich könnte fast, also ich bin mir fast sicher, dass wir dasselbe haben jetzt beim Flop. Ich bin gespannt. Also wenn nicht, dann musst du aber eine richtig krasse Szene haben, die mir entgangen ist. Für mich ist es die Szene, in der Domino und Bond per Pferd von der Festung ins Meer springen. Das ist nicht nur ein absolut dämlicher Plan. Es sieht auch noch unfassbar scheiße aus. Es krass, war so schlecht. Das fand ich so... das war wirklich so unfassbar scheiße, dass ich laut lachen musste. Das sah ultra kacke aus. Also... absolut fantastisch, wie unfassbar schlecht diese Szene war.
Ich habe mich gefragt, also ich glaube, das mit dem Runterfallen und davor ist schon ein Soldat runtergefallen. Da gab es zwei Szenen, die haben mich stark in die Anfang 60er zurückgeworfen von den Effekten. Mhm. Die Felldinger und ja, halt auch das mit dem Pferd. Aber ich habe es jetzt nicht so dramatisch in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Also wie das Pferd runtergefallen ist. Also sie hatten ja eine Szene, wo sie von oben sich das angeschaut haben, das ging noch. Und die Szene, wo sie quasi von unten die Kamera draufgehalten haben und dann animiert, also ganz, ganz gruselig. Wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
Ja gut. Meine Minusszene ist die Massage. Ich versuche das anders anzugehen. Also wir haben Opa Bond, das ist ein gealterter Bond und der geht natürlich seinen Agentensachen nach und da liegt, es ist auch Domino, ne? Ja, Domino in einem Massagesalon und weiß nicht, wer kommt und er sagt, er wäre irgendwie die Vertretung oder er ist jetzt zu spät und ist jetzt dran und er beginnt sie zu massieren. Ich weiß nicht, wer jetzt sie sein soll, wahrscheinlich Anfang Mitte 20, er ist Anfang 50, wirkt für mich ein paar Jahre älter und er beginnt mit seinen Händen über ihren Rücken zu reiben, mal davon ab, dass das keine Massage ist. Er reibt einfach nur hoch und runter. Er macht ja nicht mal was. Während ihr das gefällt und sie sagt ein bisschen tiefer, noch ein bisschen tiefer und er mit seinen Händen Richtung ihres Gesäßes gleitet und dabei horny wird, wie schon nicht mehr seit Honey Wilder ihn am Strand besungen hat und stöhnende Geräusche macht, als kommt er gleich. Es ist unfassbar unangenehm für mich gewesen zum Schauen allein, weil bei dem Reveal, als dann gesagt wird, ich weiß gar nicht, wer das war, ich übernehme jetzt, das war irgendein Typ, der nichts hiermit zu tun hat, sie nur lächelt, also irgendein fremder Opa hat sie gerade ausgenutzt und begrapscht und sie lächelt einfach nur still in sich hinein. What was that about? Ja. Also. Und dieses Gesicht, während er ihren Hintern streichelt, boah. Also ja, das war Sean Connerys Bond, wie er lebt und leibt, aber Junge.
Ja, aber wir sind jetzt auch 20 Jahre weiter und sie machen denselben Bums nochmal im wahrsten Sinne und das ist, Also bin ich bei dir, fand ich auch sehr unangenehm.
Wir haben für mich persönlich damit irgendwie so die beiden Flop-Szenen abgearbeitet in zwei verschiedene Richtungen, das finde ich ganz schön.
Wunderbar. Dann komme ich doch zu meiner ersten Honorable-Mention-Szene und das ist eine relativ kleine, aber ich habe vorhin schon angesprochen, ich finde den Raum ganz geil. Ich finde nicht nur den Raum, sondern auch die Szene ganz geil, in der Blofeld die Videoansage an, ich meine, den Außenminister hält und die kompletten Regierungen der NATO-Staaten einfach mal mir nichts, dir nichts mit Atomwaffen erpresst. Ich fand das irgendwie, das war eine krasse Szene, die hat mir sehr gut gefallen.
Mochte ich auch. Bei mir aber nicht dabei. Mein Platz 3 ist Emilio Largo, der Bond sein Boot zeigt. Denn das war also ich finde das Boot okay, das ist hübsch, nicht überwältigend, aber es ist hübsch. Es war so ein bisschen die Szene, in der ich Largo kaufen konnte als Charakter, weil da konnte er richtig zeigen und hat mit Bond geredet und so. Ich möchte, warte, das Zitat habe ich mir aufgeschrieben. Er fragt, do you want some cigarettes? Und Bond antwortet, not today. Und Largo wirft sie einfach weg.
Das fand ich auch ganz geil.
Bond sagt nein und er schmeißt sie einfach weg. Es ist großartig achtlos. Hat mir sehr gefallen. Generell, ich fand, er hat gut gespielt und du hattest mal ein bisschen, man hatte mal ein bisschen Zeit mit Largo. Und das hat ihm sehr geholfen und dem Film sehr geholfen.
Gehe ich komplett mit. Ist auch bei mir nicht zu finden in der Top 3, aber gehe ich komplett mit. Dann kommen wir zu meiner letzten Honorable Mention und das ist das Ende. Never Say Never. Habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass ich das cool fand. Wollte ich jetzt hier auch nochmal kurz erwähnen. Fand ich einfach geil. Also, hat mir gefallen. War eine schöne Klammer um den gesamten Film. Wunderbar.
Dann mache ich mal einen dritten. Das ist nämlich das gigantische Battle in der Höhle am Ende. Ich warte kurz, damit die Leute dein Gesicht sehen können. Man darf nicht verwechseln, ob ich es großartig finde oder dumm. Es ist beides. Der Satz hat keinen Sinn gemacht. Ich mag das Set-Feeling sehr, weil das irgendwie sehr Indiana Jones-lastig ist. Also natürlich siehst du, dass es ein stumpfes Set ist. Aber ich finde das richtig, richtig cool, das Set ist das Problem. Ich glaube, ein paar Produktionsleute von Indiana Jones waren auch beteiligt, soweit ich das gelesen habe. Es ist ein echtes Set, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Jetzt würden da drei Leute in irgendwelchen Mocap-Suits in so einem Greenscreen-Raum stehen.
Ja, das stimmt.
Da bin ich noch in der alten Schule. Und natürlich, wie dumm das ist. Also sie sind irgendwie in der Grotte der Tränen von Allah. Sie werfen wie die Bekloppten mit Granaten um sich und schießen mit Gewehren. Diese unschätzbaren antiken Meisterleistungen zersplittern in alle Richtungen. Felix Leiter, of all people, packt einen Raketenwerfer aus in einer Höhle aus marodem Sandstein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Strategic Mastermind ist sowas von am Start. Also, es wurden Fehler gemacht, heißt es, glaube ich, wenn man sich bei COD selber umbringt. Und meine Güte, es wurden eine Menge Fehler gemacht. Trotzdem hatte ich sehr viel Spaß mit der Szene.
Ach ja. Ja, wenn man das Ganze ein bisschen weniger ernst nimmt, dann kann ich absolut nachvollziehen, warum man an der Szene Spaß hat. Ich hatte eigentlich auf eine schöne, epische Endszene gehofft und wurde dann mit, naja, also ich sag mal, das ist so typischer, also ich weiß, das habe ich jetzt glaube ich schon drei oder viermal gesagt, das ist so typisches, stumpfes 80er Jahre Action rumgeballert. Ohne komplettes Maß und das ist einfach nicht ganz so meins. Also
du siehst auch, wie klein das Set ist. Es gibt so zwei Kameraeinstellungen. Du hast rechts diese Rampe, in der Mitte dann da, wo so drei Fake-Arbeiter sitzen und irgendwie in der Mitte runter geht noch so ein Tunnel. Und das ist halt das gesamte Set. Und das Spiel dauert die gesamten 10 Minuten.
Ja, mehr ist da einfach nicht. Also es ist schon, ja, das ist nicht so meins. Aber ich kann nachvollziehen, warum man da Spaß dran hat und ich gönne es jedem auf jeden Fall, der da Spaß dran hat.
Das ist nett.
Nur meins ist es nicht. Was allerdings meins ist, und das habe ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, mein Platz 3, wir sind wieder an meinem Platz 1 der Produktion, beziehungsweise Platz 1 der Orte, und zwar in diesem wunderschönen Haus in Nizza. Und ich liebe diese Szene, in der Bond merkt, dass ihm, wie heißt die gute, Fatima Blush, die Nummer 12, auf den Fersen ist. Und er merkt, oh, irgendwer ist da im Haus, während er apfelessend durch dieses wirklich, also absurde Haus schreitet. Ich fand die Kameraeinstellung total geil. Ich fand das Pacing dieser Szene total geil, weil es ist keine lange Szene, aber, und das habe ich in diesem Film so oft vermisst, sie hatte die perfekte Länge. Sie war genau so, dass du wirklich ein bisschen angespannt warst und nicht wusstest, was kommt jetzt. Und sie mündet darin, dass, er merkt, dass seine Kollegin ermordet wurde und sieht, wie Fatima lachend wegfährt. Also ich fand diese Szene von vorne bis hinten wirklich richtig, richtig gut. Und die Art und Weise, wie sie geschnitten und gedreht wurde, die, also in meinen Augen könnte die auch heute noch in dem Bond genauso vorkommen.
Ich meine, das war doch auch der Thunderball-Film, ne, wo die Assistentin in dem Pool draußen irgendwie mit so einem Stein auf dem Boden ertränkt wurde.
Stimmt, ja.
Das klingt dumm, dass ich das mag, aber ich finde, das ist ein ganz cooles Ding, quasi Leute zu ertränken. Schwieriger Satz,
I know. Sehr schwierig. Aber
in Bond-Filmen. Also ich fand das damals schon spannend, weil dieser Reveal halt sehr schockierend ist und das eine sehr grausame Sache ist. Insofern fand ich das nicht... Ist es eine Hommage? Ich weiß nicht, ob es im Buch von Fleming auch so ist. Aber das fand ich cool, dass sie es so aufgenommen haben.
Ja. War auf jeden Fall eine wirklich geile Szene und speziell, weil es auch dieses Haus nochmal aufgegriffen hat und ich auch für dieses Haus so ein Riesensacker bin. Also die Szene war wie für mich gemacht.
Hätte ich es gar nicht gemerkt. dann muss ich, warte, ich bin mit zwei dran, ne? Ja.
Ja.
Dann muss ich jetzt nicht cheaten, eigentlich hatte ich da zwei Szenen, dann kann ich aber eine rauslassen, weil du sie erwähnt hast. Dann nehme ich die erste Szene mit Mr. Bean, mit Rowan Atkinson. ich habe es fast noch nicht mitbekommen, dass Sean Connery in einer Szene ist und ihm dermaßen die Show gestohlen wird. Also der findet ja überhaupt nicht statt, wenn Rowan Atkinson neben ihm ist. Der nimmt jegliche Leinwandpräsenz an sich und Connery stand im Grunde nur noch da als Spielpartner für Rowan Atkinson, der dann auch ulkig weggeht und sich hinter diesen Säulen versteckt, ohne dass ihn irgendwer jagt. Also ich hab's geliebt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also hammermäßig. Das, wie gesagt, also jede Szene mit Rowan Atkinson habe ich gefeiert und es hätten noch viel, viel mehr sein dürfen. Aber Absolut. Es gab ja dann später Johnny English und ehrlich gesagt ist es ja so eine Art Fortsetzung. Es wurde tatsächlich auch, es gibt die Fantheorie, dass der Darsteller oder dass der Charakter, den er dort verkörpert, später dann einfach tatsächlich Geheimagent wird und dass das dann später einfach Johnny English ist. Ist aber wirklich nur eine Fantheorie. Beziehungsweise Fanfiction. Finde ich aber schön. Darf ich denn kurz fragen, welche Szene ich dir gerade geklaut habe? Das hast du noch nicht erwähnt.
Nee, nur die Schlussszene. Also sonst hätte ich gesagt, beide Szenen mit Mr. Bean. Aber da du gesagt hast, das Ende bei deiner Honorable Mention, habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das Ende heraus. Dann kann ich auf eine Szene gehen. Aber natürlich, also alle Szenen mit Rowan Atkinson.
Ja. Okay, da wir das Mysterium jetzt geklärt haben, kommen wir zu meinem Platz 2. Und die findet, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ziemlich genau direkt nach meinem Platz 3 statt. Das ist nämlich die Motorradverfolgungsjagd, über die wir vorhin schon gesprochen haben, aber explizit erst ab Tunnel- bzw. LKW-Szene. Davor steht hier sogar explizit nochmal, davor leider Kacke und mich das wirklich sauer gemacht hat, weil ich den Rest dieser Szene so geil fand. Ja, mein Platz 2. Der Rest der Verfolgungsjagd ist fantastisch.
Okay. Jetzt hast du vorhin so blöd über Haie geredet und über Unterwasserszenen. Mein Platz 1 ist die Hai-Szene und ich verstehe, dass sie Mumpitz ist, aber ich fand sie richtig geil gemacht. Also Punkt A, sie haben ferngesteuerte Haie, sie mögen nicht wirklich ferngesteuert sein, aber sie sind ferngesteuert. Also da ist ein Sensor und die schwimmen dem nach, ich fand das, die haben irgendwie so ein Radar auf dem Rücken, das ist James Bond Bullshit 101 für mich. Ich fand das bedrohlich und bedrückend, aber sehr übersichtlich gemacht in der Machart. Also ich wusste immer, wo Bond ist, wo Tür ist und so weiter. Das fand ich sehr cool gemacht. Ich habe nie die Orientierung in der Szene verloren. Ich fand das wirklich spannend. Ich fand die Haie nicht komplett scheiße, auch wenn das wenig Sinn macht, dass sie immer gegen so eine Tür schwimmen und so weiter. Aber ich fand das cool. Ich fand, und das, ja, habe ich so noch nicht gesehen. Deshalb fand ich das nice.
Dann muss ich dich zumindest ein bisschen korrigieren. Ich meinte vorhin, oder vielleicht habe ich mich da auch falsch ausgedrückt, ich meinte vorhin nicht, dass ich die Szene mit den Haien scheiße finde. Die fand ich nämlich tatsächlich auch gut. Das habe ich auch in meinen Notizen stehen, dass die mir sehr gut gefallen hat. Ganz im Gegenteil, also die mochte ich wirklich. Ich kann nur das Thema Haie in Bond-Filmen langsam nicht mehr sehen. Das ist so das Einzige, das Thema unter Wasser. Das hatte nicht speziell mit dieser Hai-Szene zu tun, denn die war, ich finde, wirklich sehr gut.
Und halten wir mal diese Hai-Szene gegen die aus Thunderball. Ich erinnere an irgendwelche Jump-Cuts, wo irgendein Haibecken abgefilmt wurde, was überhaupt nicht der Pool war von dem Typen. Das war einfach nur ein stiller Pool. Und die haben dann irgendwelche Haiaufnahmen daran geschnitten aus Naturdokumentation. Und dann, glaube ich, das Wasser rot gefärbt oder so.
Absolut gar kein Vergleich. Also wirklich kein Vergleich.
Ja. Das ist mein Eins. Was ist deine Nummer Eins? Deine Numero Uno?
Die ist, glaube ich, relativ klein und mag vielleicht für viele gar nicht so wichtig sein, aber die hat mir endgültig den Largo verkauft. Und zwar ist das der Ausraster mit der Axt im Tanzraum. Als er denkt, er ist nicht beobachtet und kloppt diesen Tanzraum nieder in einem Ausbruch von Rage den wir vorher bei diesem doch relativ, lockeren Menschen nicht gesehen haben. Oder sehen wir, okay, der Typ kann auch Psycho. Der kann, wenn er denn will oder wenn er zu sehr gereizt wird. Und das, weiß ich nicht, das fand ich eine richtig geile Szene, die von Brandauer auch richtig geil gespielt wurde. Und das war der Moment, an dem ich gesagt habe, okay, dieser Largo gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut.
Da habe ich dann auch, also ich fand es am Anfang ein bisschen weird, dass er halt seine Freundin beobachtet und stalkt durch diese Scheibe. Aber ja, das hat natürlich Sinn gemacht, weil Bond am Ende da saß. Also da hat sich das für mich auch geschlossen. Also ich mochte die auch sehr, sehr gern.
So, ich habe es off-screen, off-camera schon angedeutet oder habe es dem Johannes gesagt. Ich glaube, ich habe noch nie ein so langes Fazit für einen dieser Bond-Besprechungen geschrieben. Und weil ich immer froh bin, wenn ich die harte, harte Arbeit hinter mir habe, nehme ich mir die Dreistigkeit raus, jetzt einfach mit dem Fazit zu beginnen und Johannes Bitte. Jetzt einfach auf den zweiten Platz zu verweisen oder auf den hinteren Platz. Es ist genauso wertend, ne? Ich wollte es eigentlich wertneutral machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ah. Okay, lassen wir es. Ich komme zum Fazit und muss erstmal sagen, es ist sehr, sehr schön, Sean Connery erneut als Bond zu sehen. Auch wenn das halt so ein ekelhafter Macho-Kram ist wieder, wie wir es in den 60er Jahren schon oftmals hatten und wie wir es auch hier oftmals haben, ist es insgesamt sehr schön, dass wir Sean Connery mal wiedersehen. Aber genau das sind auch die Sachen, die mir richtig hart auf den Sack gehen. Also, es ist teilweise, wie in den allerersten Filmen, kurzzeitig mal anzumerken, aber ich glaube, in diesem Film ist es bislang die härteste Ausprägung. Der hat echt ordentlich Längen. Wir haben es vorhin schon bei zwei, drei Szenen angesprochen. Die hätten einfach definitiv kürzer sein können. Der Film geht über 2 Stunden. Das hätten locker maximal 1,5 Stunden 45 Minuten sein können. Und es wäre nichts von der Story verloren gegangen. Und diesen ganzen Macho-Kram, wie unter anderem auch die Massage, die hätte man da ungesehen rausschneiden können. Insgesamt fand ich die Action in dem Film wirklich gut. Ich habe schon erwähnt, einige Sets waren nicht ganz so meins. Da hat die Immersion dann bei mir ein bisschen eingebüßt. Auch die Computeranimationen hätten sie sich im Jahr 83 noch sparen können. Aber das war wahrscheinlich State of the Art und deswegen will ich da jetzt gar nicht so groß kritisieren. Was mir negativ aufgefallen ist, habe ich vorhin einmal kurz erwähnt, war auch das Sounddesign. Das war einmal zu Beginn des Films und unter anderem auch in der Arcade-Halle, was mir wirklich ziemlich auf die Nerven gegangen ist und was auch nicht zur allgemeinen Qualität des Films gepasst hat. Kameraführung und Schnitt der Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, habe ich auch schon erwähnt, war ebenfalls nicht meins. Und auch die Endschlacht blieb einfach hinter den Erwartungen zurück. Jetzt kommen wir aber zu ein paar positiveren Sachen, und zwar die Darstellung von Largo, haben wir auch schon erwähnt, die wischt mit dem Thunderball Largo wirklich den Boden auf. Muss auch sagen, dass das Einbinden von Spectre als Organisation, speziell auch mit Max von Sydow als Blofeld, einfach deutlich, deutlich, deutlich mehr rausholt, als wir es bislang gesehen haben. M funktioniert für mich in dem Film nicht so gut wie in den Eon Productions, aber Q dafür schon. Mindestens genauso gut, eigentlich fast noch einen Tucken besser. Ich mag das, dass die ein bisschen enger zusammenarbeiten und sich nicht so schnippisch zickig anfauchen. Die Umgebung in Frankreich, der angenehme Plot, das sind wunderbare Darsteller. Es ist ein insgesamt zu langer, aber auch ein guter Bond mit manchmal ein bisschen handwerklichen Mängeln, zumindest aus meiner Laiensicht. Aber dieser Bond braucht sich hinter der Produktion oder hinter den Produktionen von den Eon-Filmen überhaupt nicht verstecken.
Ja, dann schließe ich mich mal an. Nicht unbedingt inhaltlich, aber zumindest schon mal rein technisch und logistisch. Ich beginne mal mit dem eher Negativen. Die Special Effects fand ich teils schlechter als in den Vorgängerfilmen. Nicht unbedingt die Practical-Sachen, aber tatsächlich die Special Effects, die virtuellen Sachen. Der Raketenflug am Anfang hat mich rausgerissen, kann man fast sagen. Also das sah richtig kacke aus. Der Typ, der von der Festung fällt, das Pferd, was von der Festung fällt. Auch, ich möchte da gar nicht so viel drüber reden. Generell diese Festung, das war verhältnismäßig übel zu dem, was es sonst teilweise gab. Ich habe dann aber überlegt, also ja, es ist 20 Jahre vorher, aber tatsächlich war Thunderball der Film, wo es diese Szene gab mit diesem Speed-Up-Ding auf der Yacht, wo sie mit 6000 Stundenkilometern durch das Wasser rasen zwischen diesen Inseln hin und her, was, glaube ich, rückblickend für mich einer der absoluten Lowlights der Effekt-James-Bond-Geschichte war. So schlimm war es halt nicht nochmal, was man 20 Jahre später auch erwarten kann. Ich war, wie gesagt, ein bisschen lost irgendwann im Plot, als sie auf dem Boot den Feueralarm angemacht haben und random in Palmyra waren und nicht genau gesagt wurde, was Palmyra ist. Und dann war es diese Küstenfestung mit diesen Araber-Terroristen, die mit irgendwelchen Goldmünzen diese weiße Frau kaufen wollen und dann diese mexikanische Musik. Und das, also da war ich, glaube ich, 20 Minuten sehr irritiert bis verwirrt, bis ich irgendwann ein bisschen wieder reinkam. Ich finde, weder Q noch M kommen ans Original ran, wahrscheinlich, weil man sie jetzt so gewohnt ist. Moneypenny, finde ich, fällt aber deutlich weiter noch ab, wahrscheinlich, weil sie auch einfach nicht so viel Screentime hat. Aber das hält sich im Rahmen. Ich glaube, ich habe das Problem, dass es eine schwierige Vergleichbarkeit gibt zu den anderen James-Bond-Filmen, denn, also sonst würde ich halt sagen, die Handlung ist spannend, die Handlung ist langweilig, die ist einfallslos oder die Adaption ist gut oder schlecht. Aber diesen Film gab es halt schon. Also genau diesen Film, und daher ist es ein bisschen weird. Connery weiß, wie Bond geht. Das ist nicht Oscar-würdig, wobei ich auch nicht glaube, dass ein James Bond ohne große Änderungen am Charakter jemals einen Oscar bekommen könnte. Aber also Connery kann das und das ist glaubhaft und das ist Classic. Und insofern, also der Film ist kein Geniestreich für mich oder bricht jetzt mit Genre-Konventionen, wie man so sagt. Aber er ist halt auch nicht schlecht. Also er ist, was es ist. Und da wurde ich gut unterhalten. Ich fand die Sets gut, auch die Indiana-Jones-Höhle am Ende. Die Festung sah zumindest gut aus, auch wenn sie für mich keinen Sinn macht. Die Kämpfe waren gut. Ich fand die Unterwasserszenen nicht so gut wie 20 Jahre vorher in Thunderball. Wir sagen immer 20, ich glaube, es sind 17 oder 18. Also Thunderball damals hatte unglaublich viele lange Unterwasserszenen. Das war ja der halbe Film. Aber ich fand die optisch zumindest schöner gemacht als hier. Hier war ich oft ein bisschen verloren, die High-Szene ausgeklammert. Ich meine, die Kämpfe am Ende. Felix Leiter ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar mein liebster Felix Leiter bisher. Und zumindest der aktivste Felix Leiter. Aber Felix Leiter, jeder Film mit Felix Leiter ist ein Gewinn für mich. Lago hast du erwähnt, fantastisch. Mr. Bean hat sich selbst gespielt. Hallo, also wie geil kann es werden? Okay, ich bin mal nicht zu begeistert, aber für das, was der Film in der Retrospektive ist, und zwar nicht viel. So, er hatte Erfolg, aber es war kein krasser, super mega Erfolg. Es gab keine Fortsetzung mehr. Es gibt in der Handlung einige Durchhänger, ein paar Klischees und die Ruckler und auch stückweise ziemlich lange Längen und vielleicht einige Szenen, die man einfach nur kopiert hat aus den Vorgängern. Also davon gab es halt insgesamt zu viel, als dass der Film richtig, richtig geil wäre. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch zu viele witzige und coole Szenen, als dass man sagen könnte, der Film ist nicht gut. Und deswegen würde ich sagen, wie es bei Wikipedia so schön heißt, es ist ein leicht überdurchschnittlicher Beitrag zur James-Bond-Reihe, sofern man den Film zur Reihe zählt. Da gab es schon deutlich beschissenere Filme. Und um das zu schließen, ich finde, das Ende des Films bringt es auf den Punkt. Bond, also Mr. Bean, Rowan Atkinson kommt an und sagt, ey, du musst Bond doch nochmal spielen, und Sean Connerys Bond sagt, never, und dann fragt die Frau nochmal, never, und also, ne. Ich habe das Gefühl, ich müsste fast sauer drüber sein, das ist so ein bisschen so ein Ego-Trip, so ein Two-and-a-Half-Man-Ding, was man sich irgendwie noch rausnimmt, aber ich bin es nicht, weil ich finde, dass sich die Leute das einfach verdient haben, dass er iconic war, er hat die Rolle gegründet. Und ich finde, der Durchbruch der vierten Wand, das hat geklappt. Das fand ich richtig schön. Und deswegen mag ich diesen Film eigentlich ziemlich gerne.
Das klingt sehr, sehr versöhnlich, möchte ich sagen. Was wir nicht vergessen dürfen, sind natürlich unsere Bewertungen für den James Bond und auch für den Film insgesamt. Und da möchte ich direkt mal beginnen. Mein James Bond kommt am Ende mit einer tatsächlich relativ guten Bewertung raus, wenngleich er gegen die letzten Roger Moore-Bonds etwas abstinkt. Das liegt aber auch daran, dass ich Roger Moore als Bond etwas mehr mag als Sean Connery insgesamt. Ändert nichts daran, dass Sean Connery ikonisch ist und dass das ein super Schauspieler ist und dass das ein, dass er diese Rolle begründet hat. Aber Roger Moore ist für mich einfach aktuell der stärkere Bond. Sean Connery kommt hier in diesem Film auf eine 6,7 für mich, was tatsächlich die beste Note ist, die ich ihm jemals gegeben habe für einen Bond. Um 0,2 besser als
bei Diamantenfieber. Krass.
Genau, 0,2 besser als bei Man stirbt nur zweimal und 0,2 besser als Diamantenfieber. Da hat er beide Male 6,5 bekommen. Also es ist leicht überdurchschnittlich. Die Fahrskills sind super, Charisma ist da, Kostüm fand ich gut. Ich fand auch seine Sprüche, das ist eine Sache, die er konstant besser macht als Roger Moore. Die waren wieder wie damals und die Sprüche waren nun mal cool. Das Verhalten gegenüber Frauen hat ihn dann im Gegensatz zu Roger Moore schon wieder ordentlich runtergezogen. Und ja, also insgesamt ein leicht überdurchschnittlicher Bond, wie ich finde.
Er hat den Style einfach. Also ich finde, Roger Moore macht es besser. Ich glaube, Sean Connery hat was Natürliches an sich, was Roger Moore nicht richtig zu greifen bekommt. Weißt du, was ich meine?
Ja, also bin ich komplett bei dir. Wenn ich an James Bond denke, denke ich vom Aussehen her an Sean Connery und vom Verhalten her an Roger Moore.
Die Chovy-Nummer. Also ich fand den Beginn ganz cool und ich hätte gewollt, dass sie es ein bisschen darauf münzen, dass er jetzt halt alt ist und dass die Leute ihn nicht mehr ernst nehmen. Also bis er tatsächlich die erste Krankenschwester flachgelegt hat, war das ganz cool, weil da war es so ein bisschen der Opa-Bond, weißt du, der versucht seine Chovy-Nummer, aber es klappt halt nicht so. Er versucht, irgendeine sexuelle Spannung aufzubauen und sie renkt einfach nur seinen Rücken ein und geht. Und das fand ich ganz cool, dass sie ihn nicht ernst nehmen. Danach hat sich das halt, das war dann egal, weil dann haben sie doch miteinander geschlafen. Aber so ein, dieser ältere Einschlag, den mochte ich eigentlich ganz gerne, von den Horny-Vibes mal abgesehen. Es ist ein bisschen weniger Agentenskill gewesen, ein bisschen mehr Fight, ein bisschen weniger Frauenrespekt, aber das ist halt der routinierte Agent, wie man ihn kennt. Und insofern vielleicht halt wirklich leicht runtergezogen durch die Massageszene, aber eine 6,4 kriegt er bei mir insgesamt, weil das eine sonst eine wirklich runde Leistung ist. Das kann der schon gut, das kann man ihm nicht absprechen, der hat die Rolle schon drauf.
Absolut. Und das Ganze mündet bei mir in einem tatsächlich auch leicht, ich gucke nochmal auf die Anbewertung, doch tatsächlich leicht überdurchschnittlichen Ergebnis im Gesamtfilm. Und zwar sind wir da bei einer 69,2 gerundet, eine 6,9, also ganz knapp an der 7 vorbeigeschrammt, was bislang nur 1-2 Filme erreicht haben. Dafür allerdings 3 Filme 6,9. Es ist ein guter Film. Also er hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe jetzt viel kritisiert, aber insgesamt die einzigen Sachen, die mir da wirklich so ein bisschen abhanden gekommen sind, ich fand die Dialoge nicht unbedingt so pralle. Ich fand, die Emotionen waren jetzt auch nicht allzu sehr gegeben. Besonders zu Beginn des Films. Und was hier in der Gesamtwertung echt noch so ein bisschen negativ reinhaut, ist die Musik. Die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also das war im Vergleich zu anderen Bonds, wo wir da wirklich absolute Meilensteine schon gesehen und gehört haben, war das nix. Ansonsten die Action-Umsetzung habe ich 7 Punkte vergeben, die war absolut angemessen. Das Intro fand ich wirklich gut, da habe ich 8 Punkte vergeben, muss ich mal dazu sagen. Das Intro, das ja fast nicht da war, das war ja wirklich sehr minimalistisch, aber das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil ich direkt im Film war, direkt in der Action und in einem Film, der über 2 Stunden ging und der wirklich viele Längen hatte, muss ich sagen, war das ein Geschenk. Der Plot, wie auch bei Thunderball schon, also in meinen Augen einer der realistischeren Plots, die Anfangsszene mal ein bisschen abgesehen. Alles in allem ein Film, den man sich gut mal angucken kann.
Durchaus. Ich habe viele Sachen ähnlich. Ich fand die Dialoge ganz gut. Dafür Emotionen ist halt, weiß nicht, also gefühlt hat Roger Moore ein bisschen mehr Emotionen in seinen Teilen gehabt, während Sean Connery mehr so der Action-Spaßlastige war. Deswegen ist das auch nicht so gut, aber der Plot ist gut. Die Darsteller fand ich überdurchschnittlich gut. Also ich glaube, so viele gute Darsteller hatten die wenigsten Bond-Filme bisher, dass die wirklich durch die Bank stark waren.
Da möchte ich kurz anmerken, da habe ich auch 9 Punkte vergeben, also ganz stark.
Oh, ich auch, ja. Getragen durch Brandauer, aber auch Carrera fand ich gut, Connery fand ich gut. Also da war wirklich jetzt wenig, wo ich sage, hui. Und das hatten wir am Anfang, als einfach nur irgendwelche Models von der Straße, die Bond-Girls waren. Also da hatten wir wirklich schon richtig, richtig schlechte Schauspieler dabei. Action-Umsetzung fand ich nicht krass, aber gut. So. Also insofern eine 6,7 ist es bei mir am Ende. Das entspricht dem oberen Durchschnitt, wie gesagt. Also es ist, wie ich schon so schön selber gesagt hatte, ein überdurchschnittlicher Beitrag zur James-Bond-Reihe. Und das kann ich genauso auch mit der Bewertung unterschreiben.
Jo. Da haben wir doch wirklich dafür, dass die Folge insgesamt einen relativ gefühlt negativen Touch hatte, haben wir doch ein wirklich versöhnliches Ende für einen leicht überdurchschnittlichen Bond-Film gefunden.
Ich finde es auch schön, dass er sein Ende bekommen hat. Also, ja. Wir wissen, es war Never Again so, aber also für die Rolle, die er hatte, für die Zeit, die er hatte, für das, was er für das Kino und für James Bond war, ist das doch das perfekte Ende für Sean Connery.
Ja, nein. Also für mich wäre das perfekte Ende für Sean Connery gewesen, wenn er tatsächlich noch einen weiteren Film gemacht hätte, und zwar mit Max von Sydow als Gegenspieler in der Rolle als Blofeld. Da habe ich mich jetzt echt dran satt gefressen. Hilft mir nicht. Sie sind beide mittlerweile tot. Also egal, wie man es dreht und wendet, das wird es in diesem Leben nicht mehr geben. Sehr, sehr schade. Das hätte mir, glaube ich, noch wirklich gefallen. Nochmal einen letzten Bond mit Sean Connery. Von mir aus auch außerhalb von Ion. Mit Max von Sydow als Blofeld. Und dann da quasi seine eigene Bond-Story dann abgeschlossen. Das hätte mir gefallen.
Das ist Wunschdenken, aber ich kann es nachvollziehen. Insofern werden wir wohl demnächst dann wieder zur offiziellen Kanon. Es ist kein Kanon, hört auf, es Kanon zu nennen. Ihr interessiert euch einen Scheiß dafür, was ihr vorher gemacht habt. Egal, wir werden dann zum offiziellen Kanon zurückkehren. Zu Octopussy mit Roger Moore. Der, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, einen Monat später rauskam.
Relativ ich meine, er kam 4 Monate früher raus.
Oder früher. Der kommt dann. Octopussy klingt vielversprechend.
Ja. Ja, aber fairerweise muss man sagen, bislang war Roger Moore wirklich zurückhaltend in Sachen Sexismus und sonstigen Schweinereien.
Das stimmt, also, es hat sich gebessert. Es hätte auch nicht viel schlechter werden können, aber es hat sich gebessert.
Das stimmt, aber das heißt auch, wir verbleiben zum ersten Mal in unserer Reihe tatsächlich sogar im selben Jahr, im Jahr 1983 und das trifft mich persönlich jetzt hart, das ist jetzt auch schon der vorletzte Film mit Roger Moore.
Stimmt.
Ich will mich von ihm gar nicht verabschieden.
Freust du dich nicht auf Timothy Dalton?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich freue mich auf Pierce Brosnan, ich freue mich auch auf Daniel Craig, aber Timothy Dalton, da bin ich bislang...
Der wird dich umhauen.
Ja,
das ist ein zweiter George Lazenby.
George Lazenby fand ich ja wirklich gut. Also von daher,
Du hast Timothy Dalton noch nicht gesehen.
Ja, du, ich will ihm ja, also ich werde ihm komplett auch neutral gegenüberstehen, aber ich muss sagen... Ui, also Roger Moore hat bei mir schon richtig dicken Stein im Brett. Bislang ist er für mich der Bond-Darsteller. Und ja.
Das ist ein guter.
Mal schauen. Aber ich lasse mich gerne überzeugen.
Bezweifle. Wir sagen tschüss an dieser Stelle. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne, wenn ihr das hört, auf den Podcast-Plattformen uns abonnieren. Das wäre sehr, sehr cool. Oder vielleicht eine Bewertung dalassen. Wenn ihr es auf YouTube schaut, dann hi, na, ihr seht uns ja. Dann könnt ihr auch trotzdem kommentieren, trotzdem Like da lassen und abonnieren. Ihr könnt so viele Dinge machen. Es gibt auch eine Glocke, die habe ich nie verstanden, aber die könnt ihr bestimmt auch benutzen. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Hauptsache, ihr schaut. So, das war mein Schlusswort. Hast du noch was?
Habt einen schönen Abend.
Steinwurf im Glashaus.